Michael, ich danke dir und ich danke allen, die hier sind, dass, damit die beigetragen haben, dass ich heute hier sein kann. Ganz herzlichen Dank. Es ist mir eine Freude und es ist eine Ehre, hier sein zu dürfen. Für mich. Und was kann es Schöneres geben, als Gott die Ehre zu geben? Wollen wir ganz kurz ins Gebet nochmal gehen? Kann man machen, also... Halleluja, Vater, ich danke dir, ich preise deinen heiligen Namen, danke dir, dass du jetzt hier bist, danke dir, dass du den Himmel hier aufgeschlossen hast, dass du Feuer Gottes fällst, dass Ströme lebendigen Wassers fließen und dass deine Engel hier um diese Versammlung stehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du diesen Tag hier lange vorbereitet hast, Herr. Und du hast dir was dabei gedacht, das ist der Tag, den du gemacht hast, dir zur Ehre, Jesus. Und ich danke dir, dass du dich verherrlichst, in unserer Schwachheit stark bist. Es ist dein Tag, Herr. Du hast die Regie hier drüber, Herr, du hast sie schon längst, Herr. Und ich danke dir, dass du hier jeden hierher gezogen hast, hierher geschoben hast, sollte einer denken, er ist freiwillig hier, seid gewiss, der Herr hat euch hierher geschickt. Es ist so. Wenn wir sagen, Herr, ich befehle dir meine Wege an, dann wundert euch nicht, wenn ihr hier ankommt. Vater, ich danke dir, dass du hier jeden Handverlesen hierher geschickt hast und keinen so gehen lässt, wie er gekommen ist. Ich danke dir, dass hier jeder besser nach Hause gehen wird, als er gekommen ist. Vater, ich danke dir, dass du dich verherrlichst, dass du dein Wort bestätigst mit Wundern und Zeichen. Ich danke dir, dass du Heilung schenkst, dass du sagst, Heilung strömt aus meiner Hand. Dass wir beten hier, wir machen uns eins, Herr, dass hier du Heilung und Gesundheit wiederherstellst, heilst an Körper, Geist und Seele, dass du Gefangene freisetzt, dass du Bindungen löst, dass du Ketten sprengst, Herr, dass du ermutigst, auferbaust, Herr, dass hier du alle Tränen trocknest, Herr, die Schmerzen von den Herzen nimmst, von denen, die mühselig und beladen sind, Herr, dass sie mit freien Schultern nach Hause gehen, Vater, und dass hier einfach ein solcher Flächenbrand entsteht hier, dass diese Region so in Brand gerät, Herr, durch heiliges Feuer, Herr, dass hier kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, Herr. Ich danke dir, alles ist dem möglich, der da glaubt. Vater, ich danke dir, wenn du das sagst, dann stimmt das wohl. Also nehmen wir das an. Ich danke dir, dass in 20, 30 Jahren noch von diesen Veranstaltungen die Rede sein wird. Ich danke dir, dass dieser Wecker jetzt um den ganzen Globus bereits gegangen ist, Herr. Ich danke dir, dass überhaupt dein Volk, du rufst dein Volk, dir zu folgen und sich auszustrecken nach mir. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Kreuz aufrichtest überall und dass du, Vater, deinen Geist ausgießt über alles Fleisch, Herr. Dass du einfach, wer sagst, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wer will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. So sind wir hier zusammengekommen, dich zu preisen und zu loben, dir alle Ehre zu geben, Jesus. Und ich danke dir, dass du hier jeden mit so einer Begeisterung füllst, Herr, dass hier heute keiner mehr zur Ruhe kommt, Herr, dass hier keiner einschläft, Herr, nicht vor 1 Uhr oder 2 Uhr nachts, Herr, auf den Knien bleibt, Herr, vor Begeisterung, vor Jubel, Herr, weil du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, Vater. Und ich danke, da wo du hinkommst, da werden die Werke der Finsternis zerstört, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, und füll du mir den Mund, Herr, mit Weisheit, Herr, dass ich nur dein Wort rede und nichts Eigenes dazwischen, Quatsch, Vater, dass es einfach alles von dir kommt, Herr, dass es alles durch dich gewirkt ist, Herr. Und ich danke dir, dass du dein Wort nicht der zurückkehren lässt, Herr. Es tut, wozu du es gesandt hast, Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen. Ja, so könnte man eigentlich immer weiter beten, würde ich meinen, oder? Gibt keinen Grund aufzuhören. Und immerhin, der Vater sagt es auch so, betet alle Zeit, danket alle Zeit, freut euch alle Zeit. Bitte, es ist noch früh am Morgen, seid sehr konzentriert, ich spreche möglichst langsam. Wir wollen schauen, wir haben bis zum nächsten, nein, nicht bis zum nächsten Sonntag, aber bis zum Morgen haben wir jetzt, ein bisschen Zeit haben wir. Dass wir die Zeit nutzen, dass wir sie auskaufen, dass da alles Wesentliche mit reinkommt und ein interessantes Phänomen hat diese Veranstaltung schon im Vorfeld. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also ich mache das seit 10 Jahren, dass ich unterwegs bin. Bin eigentlich so ein hausärztlich niedergelassener Internist, hausärztlich tätig zur einen Hälfte und zur anderen Hälfte so, also leite ich so ein Diabeteszentrum, nennt man das so. Ne? Diabetes-Schwerpunktpraxis, da geht es also praktisch ja, vorwiegend um Diabetiker. 2200 Diabetiker, die wir da so betreuen, so mit fast 20 Leutchen, so 2000 Schulungen im Quartal machen wir da. Ist auch recht groß geworden, war mal eine ganz kleine Praxis vor 10 Jahren, als ich da angefangen habe. Der Herr hat das halt so gemacht. Freiwillig wäre ich da nie reingegangen. Ich will nicht sagen, ich wäre freiwillig auch nie hier. Also ich meine, das entspricht einfach, wir haben da schon so ein bisschen, mit dem Hätte habe ich da schon ein bisschen mich unterhalten, also auf der Herfahrt. Also wenn man sich überlegt, man muss damit rechnen, wenn man sagt, Herr, mach mit mir, was du willst, dann kann es passieren, dass das sehr anders ist, als man, was man so gedacht hat. Das hätte ich mir nicht im Entferntesten never träumen lassen, dass ich mal hier stehen werde. Überhaupt, dass ich auch nur in einer Praxis bin, weil das war immer das, also es gibt so, wenn man eine Skala nimmt, ne, irgendwo zwischen Megakarriere, Chefarzt, sonst was, und dann gibt es irgendwann so, also in meiner Vorstellung, ne, also mal alten Menschen, na, so. Und dann gibt es so den MDK, nennt sich das bei uns, Medizinischer Dienst der Krankenkassen, das wollte ich also auch nicht. Und dann gibt es noch so niedergelassene Ärzte. Das wollte ich auch nicht. Und so, weil ich hatte immer so gesehen, so bei den Einweisungsdiagnosen im Krankenhaus, so ein Drittel stimmte immer in etwa. Und dachte ich, also das irgendwie sind die nicht so gut drauf da, die Jungs da. Ne? Also, und das dachte ich mir, also dann, nee, also so einer wirst du nie. Also ich mache hier jetzt Karriere, 14 Jahre war ich da schon im Krankenhaus, ne, wirst du Oberarzt, wirst du Chefarzt, wenn man sich da anständig benimmt, geht das so, seinen sozialistischen Gang eigentlich. Und naja, und dann kam aber der Herr dazwischen und hat das irgendwie ganz anders gedreht. Und jetzt bin ich da, wo ich nie sein wollte, nicht? Also in so einer Praxis, habe da auch noch sehr viel Geld für bezahlt, dass ich da sein darf, wo ich nie sein wollte. Aber mit des Herrn Hilfe habe ich das jetzt auch so gut wie abbezahlt. Weil er stellt sich dann auch dazu. Das ist allerdings auch, man nennt das so Segen, ne? Also Sieg und Segen. Also wenn man das will, dann ist man beim Herrn richtig. Jesus macht das schon, ne? Das ist das Gute. Das ist so entspannt. Echt. Ne? Also man muss nur immer aufpassen, dass man nichts Eigenes dazwischen bringt. Weil dann wird das unrund. Ne? Dann gibt das Sand im Getriebe und dann sind die Schultern dann irgendwie plötzlich so ein bisschen, manche sprechen von Burnout, ne? Also im Himmel gibt es keinen Burnout. Es ist nur die Frage, ob das alles vom Herrn ist, was man so macht. Und darin kann man immer sehen, hat man Burnout, hat man nicht gemacht, was der Herr sagt. Ist relativ einfach, also in Hamburg, ne? Also das, ich muss natürlich auch vorsichtig sein mit dem, was ich sage, so ein bisschen so, ne? Also ich meine, aber trotzdem, also es gibt viel Nachdenkenswertes, ne? Also wenn Gott Liebe ist, wie soll er dann einen ins Burnout treiben? Ich meine, nur mal so zum Spaß, oder? Oder ich meine, das ist so lustig. Also er macht das, also Burnout ist nicht vom Herrn. Es ist aber so, dass wir sehr leicht dem Herrn helfen wollen. Und das tun wir gerne und oft. Na, Herr, wenn du Fragen hast, dann frag mich. Na, immerhin, das kannst ja nicht alles wissen, da bist du da oben, ich bin hier, also wenn du, ne, also ich bin das Licht auf deinem Weg, ne, mein Wille geschehe, wenn schon nicht im Himmel, dann wenigstens auf Erden. Das sind so Sprüche, die man so dann manchmal denkt, also das liegt dann einfach nahe, aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig, so, also, so das, also wenn man so, besser ist es, also sich da wirklich das so zu üben, das genau mitzukriegen, was der Herr sagt. Er wird einen nicht überfordern. Gott überfordert einen nie. Nie. Ergibt auch keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Ne? Weil also in Deutschland ist es so ein Phänomen, dass manche sagen, oh und so, na, ich arbeite schon die ganze Zeit so in verschiedenen Werken und jetzt bin ich, also habe ich auch schon mal Burnout gehabt und so. Oder manche sind kurz davor, manche kurz danach. Also das ist so immer so prozesshaft auch zu verstehen. Ne? So vor der Kur, nach der Kur. Ich glaube, das Problem ist so, also bei Menschen, die so brennen für Jesus, dass sie schwer Nein sagen können. Ne? Machst du noch einen Dienst? Also wenn, ne, also gebeten, ne? Also mein Telefon ist bis 23 Uhr, ist das eigentlich an. Ne? Kannst du mal kurz beten und so, ne? Also du musst auch mal auf dich achten. Ne? Ich sage ja, genau. Jetzt ist 23 Uhr, jetzt wird das Telefon abgestaltet. Ne? Ja, aber nee, also ich meine, ich habe schon 3-4 Mal probiert, ich bin nicht durchgekommen und du, also nur ganz kurz. Willst du dann Nein sagen? Ich meine, ab Mitternacht ja. Dann wird das Ding auch mal abgestellt. Weil dann ist die Hauptgebetszeit bei uns. Die geht so bis 1:30. Ich hatte vorher die Buchführung ja noch gemacht, dann habe ich meine Frau Anne geweckt. Ne? Also, wir müssen sehen, dass wir die Zeit hier wirklich nutzen. Also 2x1,5 Stunden ist nicht viel. Aber dass man mal sieht, so wie so ein Tag ist, ne? So nach einer Praxis, 21 Uhr, 23 Uhr nach Hause, Buchführung, Mitternacht, Frau wecken, Gebetszeit bis 1, 2, dann sich noch ein bisschen zusammensetzen, updaten, was so am Tag ist, zwischen 2 und 2:30 allerspätestens ins Bett, weil man, sie steht um 6:30 bzw. 6:30 auf, die Kinder müssen in die Schule, 4, 7 und 9 Jahre. Und ich darf bis 9 schlafen, weil ich ja also so ein bisschen zeitversetzten Arbeitsrhythmus habe. Und am Wochenende, weil man nichts zu tun hat, so quasi, ne, ist man also letztes Wochenende 46 Wochenenden von 52 habe ich gepredigt. Und jetzt aber nur noch jedes zweite Wochenende. Und das ist also total, also Halbtagsjob gewissermaßen, weil der Herr mir das aufs Herz legt. Wenn er das nicht getan hätte, wäre ich nicht hier. Dann wäre ich, also Ignis-Klinik heißt das da bei uns zum Beispiel. Es gibt so eine Klinik, nicht? Also so, wo man also so sich dann wieder reloaden kann, ne? Wenn man sagen kann, ist das alles viel und so. Oder man bricht zusammen. Also bei dem Job, den ich habe, ich bin auch berufspolitisch aktiv, ne? Also bin Prüfarzt in der Kassenärztlichen Vereinigung da in Hamburg, bin in der Landesärztekammer, schreibe die Leitlinien für dieses Fach Diabetologie mit. Und habe ja also da auch so, bin so ein Schulungszentrum, Weiterbildungsstätte für Innere Medizin, Allgemeinmedizin, Diabetologie und so eine Weiterbildungsermächtigung da so für ein paar Jahre. Also es ist schon viel, was ich da so Notfallmedizin, Ernährungsmedizin, also was man so dann noch so nebenbei dann eben auch macht. Also es ist schon ziemlich viel. Und wenn das nicht vom Herrn wäre, würde das keine 2 Wochen gehen. Manche sagen, ich mache Dinge, die 3 Menschen machen normalerweise. Und das würde ich auch so sehen. Ja, also der Tag geht von 9 Uhr morgens bis, sagen wir mal, ja, 2.30 Uhr in der Nacht. Das sind so knappe 18 Stunden, 16 Stunden, 10 Jahre. Und fantastische Familie. Nicht, weil ich nicht so oft da bin, sondern weil der Herr mit ihnen ist. Ich erzähle euch ein bisschen was, also das springt so ein bisschen der Vortrag, weil ich eben, wie gesagt, also ich möglichst so das, was ich bekomme, das gebe ich weiter. Und also es hat auch was Biografisches, dass man kommt um das Biografische nicht herum, weil Gott mit mir was Bestimmtes eben gemacht hat. Und durch mich tut auch. Und deswegen ist also, ich werde Zeugnisse erzählen, wunderschöne Zeugnisse, Heilungszeugnisse. Und ich werde euch da mit hineinnehmen in das biografische Element, weil eben der Herr das mit mir auf eine bestimmte Weise gemacht hat. Und manches ist sehr wohl zur Nachahmung empfohlen. Und natürlich immer vorbehaltlich, dass Gott mit jedem einen absolut individuellen Weg hat. Und es ist wirklich sehr spannend, den herauszufinden, diesen vollkommenen Plan, den Gott mit jedem Einzelnen hat. Ne? Schon deswegen keine Zeit nicht zu beten, weil der Grat ist so schmal. Und deswegen ist es immer gut, sehr, sehr nah an Papas Herz zu sein, damit man das immer genau mitkriegt. Ne? Und man immer so ein Korrektiv hat, so ein quasi Inneres, dass man immer genau auf Linie ist. So, ne? Dann läuft der Laden auch. Und sonst, merkt man so, kommt man so eine Bande ran so ein bisschen, na, da muss man wieder sich so ein bisschen in der Mitte von der Spur halten. Und eins Ding, was mir aufgefallen ist, jetzt in dieser Vorbereitung für dieses, also das heißt vorbereiten, also eigentlich bereite ich mich nicht vor, aber sagen wir mal so im Vorfeld dieser Veranstaltung ist, ich mache das erste Mal, dass ich so ein paar Artikel vom Büchertisch vorstelle, vielleicht auch wegen der Bedeutsamkeit. Dieses ist ein sogenannter Timer, der wahlweise mit Vibration oder Akustikalarm einmal eingestellt den ganzen Tag durchläuft, dazu in der Lage ist, mit einer einigermaßen vernünftigen Batterie angeklippt wird, an den Gürtel oder in die Tasche. Und diese Dinger sollten nicht ins Land kommen. Das hat irgendwie, konnte man fast denken, also das hat wirklich schon eine Geschichte, bis diese Wecker jetzt hier auch, also wir heute hier gelandet sind. Ich erzähle euch das gleich mal. Die sind aus dem Gymnastikbereich. Wir haben tausende von Modellen durchprobiert. Das sind eigentlich die praktikabelsten. Und dann gibt es noch so einfachere Timer, die ein bisschen günstiger sind auch. 30 € kostet einer. Die anderen, die sind ein bisschen günstiger, die muss man allerdings auch regelmäßig alle 10 Minuten resetten, da kommen wir noch hin. Man könnte dies ein bisschen auch so nennen, habe ich schon gedacht, warum brauche ich einen Wecker? Dieser Wecker hat es wirklich in sich. Das ist eine ganz interessante Idee, die dahinter steckt, und ich erzähle euch davon noch mehr. So, also hatten wir 2 Postpakete gepackt vor 14 Tagen, um die hierher zu schicken für einen Büchertisch. Und der besteht ganz wesentlich aus CDs von Vorträgen. Welche CD soll ich denn nehmen? Frag den Herrn. Es gibt sehr, sehr viele, es gibt hunderte, aber ein paar habe ich eben mitgebracht. Herr, welche CD soll ich nehmen? Lernt immer den Herrn zu fragen. Und lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr nichts hört. Das ist normalerweise, das ist am Anfang immer so. Ich meine, woher soll man es denn können? Aber nach 100.000 Malen und je schneller, desto besser, kriegt ihr ein Gefühl, dann kriegt ihr einen Eindruck und dann wisst ihr. Also, denn Gottes Geist spricht immer und meine Schafe hören meine Stimme. Das ist das Korrelat in der Bibel, in Gottes Wort. Und das ist auch so. Es ist also völlig unnormal, nicht immer Gottes Stimme zu hören, wenn man Christ ist. Das denkt ihr nicht, das weiß ich. Aber es ist so. Warum? Weil Gott es sagt. Er sagt ja nicht, meine Schafe hören manchmal meine Stimme. Oder hören sonntags meine Stimme. Oder hören im Lobpreis meine Stimme. Steht da nicht drin. Überhaupt stehe ich unter anderem deswegen hier, weil ich, als ich diese Bibel aufgeschlagen habe, festgestellt habe, dass praktisch kein Mensch tut, was Gott sagt. Sondern alle das uminterpretieren. Das meint der nicht so. Ich sage, wieso denn nicht? Ja, das geht eben auch gar nicht. Alle Zeit beten. Stell dir das mal praktisch vor. Ich sage, ich nicht, aber der Herr hat sich das wahrscheinlich praktisch vorgestellt. Ja, aber das ist auch da oben. Danke, alle Zeit. Kommen wir noch hin. Eine CD, wie ich wahrscheinlich höre, nicht euch so neu sein dürfte, von meinem lieben Freund Billy Smith, ist Gesundheit ein Geschenk Gottes. Vielleicht läuft sie in dem einen oder anderen Schlafzimmer oder in der einen oder anderen Firma. Bei uns in der Praxis läuft die Tag und Nacht, so bei uns zu Hause auch, sehr zum Gewinn. Ne? Heilungsstellen von der Bibel aneinandergereiht aufgesprochen, auf Dauerbetrieb, auf einen USB-Stick, heute umformatieren, einmal in der Woche einschalten, läuft da 7 Tage durch. Es wundert euch nicht, wenn ihr weniger Watt braucht. Ne? Herr Elsen, das ist so hell hier geworden, haben Sie renoviert? Ich sage, nein, es läuft das Wort Gottes. Ach so. Ja, man sagt es auch Licht. Ne? Ja, so gesehen wundert es einen dann auch wieder nicht, ne, dass alles so viel heller ist. Man kann so klar gucken hier seit vorgestern, haben Sie hier gestrichen, haben Sie neue Birnen drin? Nein, das Wort Gottes läuft. Das war bei uns privat auch so. Dass die gleichen Kommentare 10 Jahre früher oder 7, da hatte ich das noch nicht in der Praxis, aber bei uns zu Hause auch schon mal. Und das war wirklich angenehm. Gehen ganz viele Mitbewohner gehen dann weg. Also so im geistlichen Bereich. Ne? Also wenn man die dann mal sieht, ne? Also sie gibt es. Und also manchmal. Ne? Also wir haben in einer sehr belasteten Gegend gewohnt. Und ich wusste gar nicht, dass wir so viele hatten. Das war ich allerdings also nur 2-3 Wochen nach der Bekehrung. Und manche sagen aber auch, also sie haben dann nachts keine Besucher mehr, also da kommt keiner mehr durch die Wände. Man hat keine Depressionen mehr, man hat keine Schlafstörungen mehr. Also es sind viele, viele schöne Dinge, die einem passieren können, wenn man, also das liegt natürlich nicht nur an der CD, letztlich es liegt an am Wort Gottes. Aber wo das Licht hinkommt, muss die Finsternis weichen. Sie muss weichen. Sie kann nicht bleiben. Und das Licht hat keine Angst vor der Finsternis zu haben. Geht nicht. Das müssen wir lernen als Christen. Und wir müssen es anwenden. Und wir müssen Reich Gottes bauen. Und das Licht in die Dunkelheit bringen. Damit möglichst keine Seele verloren geht. Bisschen Kompaktprogramm, hatte ich mal so ein Leiterschaftsseminar, nennt sich das, für Gemeindeleiter, Pastoren und Ärzte, da bei Heselbarzer in Strittmatt, ist auch nicht so weit von hier, da habe ich mal so Seminare gemacht für die, also in 2010, 2011 fast 10 Stunden, 570 Minuten sind so zwei DVDs sind daraus geworden. Ist auch ganz schön, ganz interaktiv war das auch. Da waren viele Ärzte auch, ne? Fragen und so, ne? Der eine so, der andere so. Jeder hat schon mal was erlebt. Das finde ich also eigentlich in den Seminaren, wenn man jetzt mehr, noch mehr Zeit hätte, könnte man das auch sehr, sehr gut einsammeln, ne? Was so Erfahrungen sind so im Heilungsbereich, ne? Weil, bei Gott, es gibt keine Methode. Das kann man nicht sagen. Aber man kann sagen, der Herr gebraucht den einen so, ne? Also wenn ich mir das alles durchlese, was da bei Christoph, auch so befreundet, ne? Was der alles so macht, dann sage ich immer, ist ja stark. Ne? Und dann, der Nächste macht das ganz anders. Ne? Billy ist ja mehr so ein Fan, behielt, und dann ist man geheilt. Also manchmal, so schon. Und das ist wieder ganz anders. Ne? Also das gibt, also wer hat jetzt recht? Ne? Gibt es einen Direktprinz, gibt es keinen? Gute Idee, ne? Gute Frage eigentlich. Ne? Ich habe mit, also diese Fragen habe ich mit Billy viel drum gesprochen. Nicht? Ich sage, wenn Christ drin wäre, wo Christ draufstehen würde, dann gäbe es auch keine geistlichen Belastungen. Aber es ist in der Regel sowieso nicht Christ drin, wo Christ draufsteht. Wir werden da noch ein bisschen näher drauf kommen. Ich will euch da, also in Hamburg. Ne? Und deswegen gibt es auch geistliche Belastungen bei Christen. Das ist also ich meine, jeder, der eine Sprechstunde hat, in der Seelsorge oder sonst, wie sagt sich immer, wo kann das eigentlich alles herkommen? Nicht? Also was einem da so begegnet. Auch da kommen wir noch hin. Also das sind so ein paar Artikel, die ich euch gerne vorstellen wollte. Ne? Also die DVDs, die CDs und diesen berühmten inzwischen Timer. Kriege ich eine E-Mail letztens von einer Frau, die kannte ich gar nicht. Sie ist die Präsidentin der Christlichen Vereinigung der Vereinten Nationen in New York. Herr Elsen, ich finde das ja ganz wunderbar. Ich habe eine Predigt von Ihnen gehört. Ich habe mir einen Timer besorgt und Sie glauben nicht, seitdem ich immer Jesus Christus lobe und preise, was der hier tut. Sie müssen unbedingt hierher kommen vor die Vereinten Nationen nach New York und Sie müssen sprechen über diesen Timer. In 3 Wochen habe ich da Sprechertermin. Ist wirklich wahr. Also, fangen wir mal an. Vor 10 Jahren circa, was war das, 2001? Ja, 11 Jahre. War ich in einer Veranstaltung von dem Billy Smith, damals in einer Pfingstgemeinde in Kiel, Nähe von Hamburg, ein bisschen nördlich davon. Ich hatte eine beidseitige Stirnhirnentzündung, es ging mir überhaupt nicht gut, war angestellter Assistenzarzt im großen Krankenhaus und hatte diese Stirnhirnentzündung beidseits seit 3 Monaten, 4 Monaten bis 40 Fieber. Es ging mir ganz miserabel. Ein Kollege von mir war auch noch gestorben mit 34 Jahren und an so einer Stirnhirnentzündung, die dann auf die Hirnhäute übergegangen war, hatte ich Muffen, dass mir das auch passiert. Sollte operiert werden, wollte ich nicht. Und irgendjemand sagte, Mensch, geh doch mal in so einen Gottesdienst, das ist umsonst, fand ich gut. Na, also ich meine, das ist das Gute bei Christen. So, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das, also... Also ich meine, das ist der Unterschied. Wenn man jetzt sagt, ich Manager-Training, da zahlt man, sagen wir mal, 500 bis 2000 Euro, dass man pro Person, dass man an so einem Seminar teilnehmen darf. Darf. Und dann ist es so, dass man, beziehungsweise der Chef, ganz hohe Erwartungen hat. Also wenn ich so viel investiere, dann will ich auch Ergebnisse sehen. Und das ist absolut in Ordnung. Und dann wird man hinterher sagen, okay, hat sich das gelohnt? Wenn der irgendwann mal wieder ein Seminar gibt, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Und ich bin bereit, wenn dieser Knopf, der da so seinen Vortrag da hält oder wer auch immer, wenn da was sagt, dass ich meine Hausaufgaben mache. Wenn ich da aber nicht da reingehen kann und da rausgehen kann, oder so 10, 20 Euro oder so, keine Ahnung, das ist so, wo ich nicht da 2 Jahre für spare, dass ich einmal 2, 3 Stunden dieses Seminar machen kann oder mir das einer bezahlt, dann mache ich es nicht zwingend. Aber mich treibt es sonst, weil ich habe ja schon so viel Geld bezahlt. Und dann, wenn der sagt, mach das, mach das, mach das, dann kann ich das ja auch mal probieren, mindestens als Experiment, um zu sehen, ob das in meinem Leben etwas ändert. Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, dass man mit hohen Erwartungen kommt, dass man bereit ist, sich zu investieren, also einfach zu gucken, ob das jetzt übertragbar ist für mich, was der da vorne erzählt, also ich jetzt zum Beispiel. Und dann kann man sehen, was sich in der Folge im Leben verändert. Also wenn ich jemanden gebe, der, sagen wir, noch 10, 14 Tage zu leben hat, Krebspatienten, und ich sage, ich bete jetzt für dich und du nimmst jetzt so einen Timer und betest alle 5 bis 10 Minuten Gott an, vom Aufwachen bis zum Einschlafen, dann kann es passieren, dass der nach einem Jahr wiederkommt und sagt, Arne, also ehrlich gesagt, der Wecker taucht jetzt, es ist nichts passiert, ich habe die Schmerzen immer noch. Und dann sage ich, sei froh, dass du die Schmerzen immer noch hast. Aber hast mal aufs Datum geguckt. Und dann sagt er, ach so, naja, so gesehen. Sag ich, ja, so gesehen, ein Wunder. Wir verpassen es sehr leicht. Du also mit dem Wecker und so, also ehrlich gesagt, also ne, ich hatte Migräne, ich habe immer noch Migräne oder so, also der Wecker taucht nichts. Oder jetzt ist sogar noch das passiert. Mit Jesus kann es zwingend nur besser werden. Wenn das stimmt, was in der Bibel steht, manche behaupten, das sei wahr, dann muss es zwingend mit Jesus besser werden. Wenn ich mich mehr bemühe zu tun, was Gott sagt, muss es besser werden. Weil wenn Kind mehr tut, was Papa sagt, dann Papa gute Laune und Kind viel Eis. Merkt euch das bitte. Das ist nicht nur bei Menschen so. Also, und dieser Wecker, der mich jetzt alle 5 bis 10 Minuten erinnert, mehr Jesus anzubeten, dem allein alle Ehre gebührt, ich meine, ist was für ein Blödsinn, nicht? Also im Himmel macht man nichts anderes, Ewigkeit soll lang sein, singt nur noch mit den Engeln, heilig, heilig bist du Herr, kann nicht anders vor der Schönheit deiner Herrlichkeit, o Jesus, als auf den Knien 24 Stunden, 7 Tage sagen, Mann, bist du großartig, wunderbar, du bist das Licht und die Liebe und das Leben und die Wahrheit und der Feld, den ich brauche und was nicht alles, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Die Ewigkeit ist lang. Aber er ist derselbe jetzt hier. Warum mache ich das jetzt nicht? Wo sogar der Vater in seinem Wort sagt, mach das auch hier auf Erden. Nur ich habe wieder keine Böcke und sage, nein, mach ich nicht. Weil ich sehe ihn ja nicht. Dafür habe ich Fußball. Spiel Fußball alle Zeit. Steht da nicht drin. Er sagt, steht drin, bete alle Zeit. Und wenn du kommst und sagst, ja, aber wie soll ich denn das vereinbaren mit dem Kaffee trinken, mit dem Fußball spielen, mit der Arbeit? Die halten mich doch für verrückt, wenn ich da immer bete. Ich habe noch keinen gesehen, der gefeuert worden ist, weil er alle Zeit betet. Aber die Angst ist so stark, dass man gefeuert werden könnte, dass es keiner macht. Eine Frau habe ich mal dahin gekriegt, die kam, Callcenter, AOK, also Allgemeine Ortskrankenkasse, großes Großraumbüro mit überall Telefon, kam sie und sagte, du, Arne, die mögen mich dann nicht, ich bin rausgemobbt worden, ich brauche eine Kur. Ich sage, du kriegst von mir keine Kur, mindestens 4 oder 5 Wochen, sondern du kriegst eine Uhr und dann gehst du wieder rein. Sagt sie, wenn ich da wieder reingehe, dann lynchen die mich. Ich sage, das werden sie nicht tun, weil du gehst nicht allein, Jesus geht mit dir. Ach so, ja. Sie war noch nicht so lange, so höchstens 40 Jahre dabei. Also ich meine, da kann man nicht zu viel. Also es ist eben, man muss eben sehen, es ist auch die Qualität, die zählt. Okay, ich springe ein bisschen, aber das macht ja nichts. War einer meiner letzten Veranstaltungen, bin ich auch morgens so zum Flieger gefahren mit dem Taxi und da war so ein Moslem, Türke, der Taxifahrer und dann sage ich, ja, und so christliche Veranstaltungen, ne, so mit Schulmedizin und Gebet für Kranke und so. Und ihr habt das vielleicht gut, habe ich zu ihm gesagt, ne, bei euch sind die Moscheen immer voll. Ne, also eine Muslime sagte, Herr Elsen, kurz zusammengefasst ist doch so, die Moslems, die machen alles richtig, aber haben den falschen Gott und die Christen haben den richtigen Gott und machen alles falsch. Und ich sage, genau so ist das. Und dann sagte ich zu ihm, ja und so, wie schön, dass ihr bei euch die Moscheen immer voll sind und so. Ne? Und dann sagte er, ja, aber wissen Sie denn nicht? Ne? Sagte er, also ganz einfach Typ, ne? Aber ich meine, so, war schon eine Predigt für sich. Er sagte, dass es nicht auf die Quantität ankommt, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Menschen in der Kirche sind, sondern dass die, die in die Kirche gehen, wirklich brennen für Gott. Ich sage, ach so. Sagt er, ja. Und wissen Sie denn nicht, wenn sich nur 10 Menschen wirklich einig sind und auf die Kraft Gottes vertrauen und sich an die Hand nehmen, sie ein ganzes Land in den Abgrund bringen können durch Gebet oder nach oben? So haben Sie auch wieder recht. Und da hatte ich schon meine Lektion gehabt auf dem Weg zum Flughafen. Wenn doch nur Christ drin wäre, wo Christ draufsteht. Und da kommt man um die Bedienungsanleitung einfach nicht herum. Und also ich bin der Beweis, könnte man sagen, dass das geht. Und obwohl ich noch nicht mal bei alle Zeit bin, sondern vielleicht eine Annäherung, aber die allerdings ist schon wesentlich größer durch diese Taktung da mit diesem Timer geworden als normalerweise. Denn es ist ein geistliches Phänomen. Als wir dieses Postpaket mit den Uhren hierher gepackt hatten, war das Erste, dass der Postbeamte bei uns nicht verstanden hat, dass die Schweiz nicht in der EU ist. Und deswegen kam das Ding nach 10 Tagen wieder, Mittwoch, weil der falsche Aufkleber drauf war. DHL lässt grüßen. Und dann haben wir gesagt, jetzt per Express, ne? Also Premium, ne? 118 Euro statt 18. Und dann ist das aber übermorgen auch da, selbstverständlich. Das ist jetzt nicht hier, sondern das ist im Zoll. Irgendwann in den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich eintreffen. Bitte schickt mir das dann wieder. 20 Kilo CDs und Wecker. Vorwiegend Wecker. Dann habe ich gedacht, okay, dann nimmst du das nochmal, aber wir haben keine Uhren mehr. Sagte einer, du, da sind gerade 125 Uhren eingetroffen, eine Lieferung, wir kriegen die immer direkt aus den USA. Weil es gibt also dieser Timer, also Carol Arnott, wer das kennt, da in Toronto, ne, Toronto Airport Church, das ist eigentlich recht bekannt so auf der Welt, die haben ihre ganze Gemeinde, das sind so 2.000, 3.000 Mitglieder, war ich im Oktober letzten Jahres, haben sie jedem Gemeindemitglied einen Wecker spendiert und der kostet da genauso 30 Euro. Alle diese Gymboss-Dinger. Und die sind über dem ganzen Erdball. In China, in Neuseeland, Kongo, Afrika, Amerika, Süd bis Nord, überall. Und deswegen besteht Hoffnung. Weil wenn überall Jesus angebetet wird, alle paar Minuten, und wenn das nur 10% machen, dann geht der Himmel auf. Wer ein bisschen sich in den geistlichen Welten da so ein bisschen mehr mit beschäftigt hat, der weiß, dass Anbetung und Lobpreis auf Dauer den Gegenbetrieb da stört. Die Deckelungen, die geistlichen Deckelungen. Und dann geht der Himmel auf und die Gebete steigen auf und der Segen fließt. So soll das sein. Genau. Und deswegen braucht man die. Und weil eben es eine Gegenkraft gibt, die genau das verhindern will. Ne? Deswegen wird man ständig abgelenkt und immer hat man Argumente und Gründe, warum das ja nicht geht, was Gott sagt. Und das findet der Teufel total klasse und Gott überhaupt nicht. Weil Gott sagt, so läuft das und wir sagen immer, das geht nicht. Und ich denke, da hält sich die Begeisterung so ein bisschen in Grenzen, da oben, wenn wir ihm sowas sagen. Und man muss ja sagen, wer verheiratet ist, spätestens der weiß das, dass wir Beziehungen mehr durch unser Verhalten zeigen, als durch das, was wir sagen. Und wenn ich sage, mach immer so, ich liebe dich, Jesus, ich finde dich total klasse, dann ist das das eine. Und da kann er 1000-mal reinschreiben und die mich lieben, erkennt ihr daran, dass sie tun, was ich sage. Liebst du Jesus? Logisch. Tust du, was er sagt? Natürlich nicht. Geht ja gar nicht. Das ist das Leben eines Christen. Beim Christen, per Definition, darf der Mundwinkel nie unterhalb der horizontalen sein. Das steht in der Bedienungsanleitung drin. Das ist aber nicht so. Und das auch nicht, weil alle Christen sollen Masochisten sein und sich die Umstände schönreden und in so einer Wahnvorstellung leben, sondern sie sollen überhaupt gar nicht auf die Umstände schauen. Kein Christ schaut auf Umstände. Kein Christ interessiert Schmerzen. Kein Christ interessiert, wie es ihm geht. Warum eigentlich nicht? Weil wir nicht nur der Sünde gestorben sind, sondern uns selbst. Wir gehören gar nicht mehr uns selbst. Wir sind Eigentum Jesu Christi, erkauft durch das Blut. Wusstet ihr das? Aber das gilt nur für Christen. Das heißt, dein Wille geschehe, Vater. Kümmere dich nicht um mich, sondern was du willst, ist das Einzige, was zählt. Hilf mir, dass ich dir nicht dazwischen quatsch. Sollte es mir einmal um mich gehen, hilf mir und korrigier mich. Christen haben grundsätzlich gute Laune. Per Definition. Sollte es irgendetwas geben, was sie belastet, dann kann das höchstens ein paar Sekunden dauern, weil dann ist es am Kreuz abgegeben. Geschickterweise geht das nur durch die Kraft des Heiligen Geistes und nicht im Menschlichen. Deswegen hat der Herr auch gesagt, schau nicht auf das, was vor Augen ist, sondern lebe im Glauben und im Geist. Also wir üben das da, so also überall eigentlich. Und je mehr uns das gelingt, weil wir ja nicht durch Werke gerechtfertigt sind, sondern durch Glauben, schauen wir eben nur noch auf Jesus. Und wenn wir immer auf Jesus schauen, haben wir immer gute Laune. Wenn wir uns klar machen, was Jesus getan hat am Kreuz, dann reichen 24 Stunden nicht, um Danke zu sagen. Aber schaust du einmal nicht auf Jesus, dann kommt der Umstand wieder ins Bewusstsein. Deswegen besser nicht, willst du schlechte Laune haben, schaust du auf die Umstände, willst du gute Laune haben, schaust auf Jesus. Freiwillig. Manche würden vielleicht sagen, das klingt radikal. Da würden andere sagen, lies nochmal nach. Steht da drin. Nichts, was ich eben gesagt habe, steht dann, ist nicht dort wiederzufinden. Also dieses Postpaket, also nachdem also das da am Zoll hängen geblieben war und wir keine Uhren hatten, also 120 gekriegt hatten, kam einer, der 2 Stunden mit der Bus und Bahn unterwegs, bis er zu mir kam, hatte aber nur einen Karton mit 40 Uhren dabei. Ich habe gesagt, wir brauchen bestimmt 120 Uhren, das ist so ein Schätzwert, so erfahrungsgemäß. Sag ich, da musst du nochmal nach Hause, nochmal 4 Stunden. Und das war gestern Nachmittag. Und die Praxis war schon geschlossen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir beten jetzt mal. Kann man auch mal machen. Und dann haben wir gesagt, Herr, bitte, sollen wir jetzt noch? Nein, Frieden und so. Wir sollen nicht nochmal nach Hause fahren. Eine halbe Stunde später stand plötzlich, ich gucke da aus meinem Zimmer raus, weil wir immer noch so Gebetszeiten haben, steht da ein Karton mit Uhren auf dem Tresen. 60 Uhren. Ich sage, ohne Absender. Ich sage, wo kommt die denn her? Ne? War eigentlich auch gar keiner mehr in der Praxis. Und die Tür war auch abgeschlossen. Ne? Also ich meine, wie kommt dieser Karton da jetzt her? Und dann auch noch ohne Absender und so. Und dann, ja, dann mussten wir erstmal so herausfinden, dass irgendein Patient, der war mal sehr gesegnet worden durch diesen Werk, kann nicht, also manche fühlen sich dann immer sehr gesegnet, wenn sie leben und nicht tot sind. Dann, also okay, das kann man auch verstehen. Also das ist nicht so selten, das muss man auch sagen. Aber das will ich auch gleich an dieser Stelle sagen. Mit meinen medizinischen Fachkollegen habe ich da immer so ein bisschen, also den Gläubigen, nicht den Nichtgläubigen, mit den Gläubigen. Da Arne, das kannst du nicht Heilung nennen. Ne? Wenn die jetzt 3 Jahre leben und gut leben, obwohl sie nur 10 Tage zu leben hatten, das darfst du nicht Heilung nennen, weil dafür müssen sie mindestens 10 Jahre leben, weil sonst kann es noch so in nach schulmedizinischem Verständnis eine Teilremission oder eine Vollremission begrenzter Zeit oder so sein. Und das darfst du auch nicht Heilungsgottesdienst nennen, sondern eher Segnungsgottesdienst, weil sonst sind die Erwartungen zu hoch. Und was ist, wenn einer nicht geheilt wird? Nicht? Also an die musst du ja auch mal denken. Da sind wir wieder beim anderen Thema oder im gleichen Thema ein bisschen von einer anderen Seite betrachtet, da kommen wir auch noch hin. Und so nenne ich es also medizinisch nicht Heilung, aber der Mensch fühlt sich irgendwie so geheilt. Ne? Also auf jeden Fall fühlt er sich gut und er fühlt sich überhaupt. Und dann sage ich, ja, aber der hat das richtig klasse drauf. Ne? Und ist auch, also ich meine, er hat 2 Firmen jetzt beispielsweise, einer oder der nächste, der hat wieder eine funktionierende Blase, obwohl er Blasen-CA hatte und nur noch auf Krücken laufen konnte und eigentlich auch nur noch 2 Wochen zu leben hatte und braucht keine Krücken mehr und so, ne? Hat gute Laune. Ja, das kann ich mir vorstellen, sagen dann die Kollegen. Ne? Also das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. So. Und da, also ich meine, medizinisch ist das schwierig, von Heilung zu sprechen. Und ich denke, das kann man auch so stehen lassen. Man muss es medizinisch auch gar nicht Heilung nennen. Man kann es medizinisch einen außergewöhnlich positiven Verlauf nennen. Manche haben da schon Zusammenhang gesehen, wollten da einen Zusammenhang sehen zwischen Gebet, weil es nach dem Gebet irgendwie besser war. Und als Mensch, der ich für Kranke bete, würde das als Wirken Gottes sehen. Das sagen die nämlich, das ist auf keinen Fall. Es ist auf keinen Fall ein Beweis, dass Gott eingegriffen hat. Und ein Wunder ist es schon mal gleich gar nicht. Ich sage, gut, wenn du das so siehst. Also ich meine, da muss man sich wirklich fragen, also das sind Diskussionen, aber Fakt ist, die Menschen leben. Und medizinisch waren sie austherapiert und haben eine Prognose von 2-3 Wochen gekriegt. Und dann leben sie eben auch noch jahrelang gut. Und preisen den Herrn, haben nichts Besseres zu tun, als ständig rumzulaufen und allen zu sagen, wie groß der Gott ist. Ne? So, nun gut, also dann plötzlich, also deswegen hat er dann so 60 solche Wecker da mal so da hingestellt. Und dann habe ich gesagt, okay, und weil der Koffer so wackelig ist, dann schließe ich den ab. Und muss den natürlich extra bezahlen. Also jetzt, also ich nehme einen neuen Büchertisch heute Morgen mit extra Gepäck. Und dann vergesse ich die Schlüssel. Dann ist der Liebe, hätte da jetzt die ganze Zeit unterwegs gewesen, um den versuchen, den Koffer zu knacken. Und hat es auch geschafft. Mit dem Schraubenzieher. Wenn man sich sowas anschaut, dann muss man sagen, also dann nix wie ran. Ne? Weil wenn das, manche sagen, wenn nichts passiert, also wenn kein Gegenwind ist, dann bist du also schon mal nicht ganz richtig. Ich kenne Gegenwind. Und ich weiß, dass Gott immer größer ist. Er überfordert einen nie. Ich kenne das, dass so schlimme Sachen passieren, auch in meinem Leben, wo, also wenn Kinder oder so, ne, da können schon schlimme Sachen passieren. Aber wenn wir uns auf Jesus richten und ihm mit allem, was wir haben, und das ist das Entscheidende, nachjagen, dann wird er uns nie im Stich lassen. Nie. Ist so. 10 Jahre ist nicht viel, ich weiß. Aber diese 10 Jahre sind genau davon geprägt. Aber du musst ihm nachjagen mit allem, was du hast, was du bist. Weil lau wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Du musst brennen im Geist. Ich wollte, ihr werdet kalt, ich wollte, ihr werdet heiß, aber nicht lau. Lau heißt nicht 7 Tage, 24 Stunden auf den Knien. Lau heißt in Gottesdienst gehen, sich Christ nennen, aber nur 3-mal am Tag beten. An den Früchten sollte sie erkennen. Also, das war das Erste, was mir dann, also erstmal wurde ich da gesund, ne? Also bei dem, also Billy, ne, der Nachbar sollte die Hand auf die Schulter legen, da so, ne? Und dann hat er so, wir waren dann da so relativ unbedarft, meine damalige Freundin, jetzige Frau Anne, und meine Eltern waren sogar auch mit und wollte sich das mal angucken. Und dann hat er dann noch so gesagt, lieber Gott, mach dich doch bitte gesund. Ich habe nichts gemerkt und so weiter, nichts gefühlt. Bin nach Hause gefahren, am nächsten Morgen war alles weg. Vor 11 Jahren mit den beiden seine Stirnhirnentzündung, kein Druck mehr, kein Fieber mehr. Es war alles picobello. Ich sag, ist ja stark. Und dann meine Freundin, du, das ist ja stark. Ne? Ich sage, können wir gleich normal hinfahren, weil man hat ja in der Regel, also das menschliche Leben besteht ja in der Regel aus Baustellen, also vielen Baustellen oft. Und so hat er meistens eine ganze Liste. Und ich hatte noch eine Neurodermitis. Und die hat mich auch sehr geplagt. Und das Interessante war, dass was ich später erfahren habe, dass mir die sich dann immer so zeigen lässt, was Gott so an dem jeweiligen Tag besonders heilen möchte, wofür eine besondere Salbung da ist. Und das war eben für Atemwege an dem Tag gewesen. Am nächsten Tag, da war so eine ganze Woche da, sind wir wieder hin mit der Neurodermitis. Und das Schöne war, dass das Thema des Abends Hauterkrankungen waren. Ich dachte, vielleicht hat ihm das einer erzählt. Auf jeden Fall passte es gut. Und es war noch voller. Und er hat nur eine Armbewegung gemacht irgendwann, als er endlich fertig war mit dem Predigen. Behielt. Und wieder nichts gesehen, nichts gefühlt, nichts gemerkt. Und am nächsten Morgen wache ich auf, alles weg. Ich sage, ist ja stark. Guck mal, na, wieder meine Freundin, das ist ja für Ärzte eine echte Herausforderung. Kann doch nicht wahr sein. Ne? Man selbst redet und redet, ne? Und erklärt dem Menschen, warum nichts mehr möglich ist. Und dass er jetzt den Tod endlich mal auch akzeptieren soll. So, ne, und so Ärzte, das ist so ein ganz spezielles Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Ne? Weil die Erwartungshaltung schon an Ärzte ist relativ groß. Und Ärzte leben in dieser humanistischen Attitüde, ne? Irgendwie kriegen wir das schon immer. Obwohl sie überhaupt, also ich jetzt so, also oft gar nicht weiß, was ich tun soll. Und dann druckst man herum und sagt, der nächste Termin ist aber erst in 3 Monaten und vielleicht hat sich bis dahin das auch erledigt. Weil immer, Herr Doktor, da muss doch was zu machen sein, ne? Ich bin jetzt schon fast tot und so. Also das ist schon nicht so einfach als Arzt. Als Patient übrigens auch nicht. Wie gut, dass es Jesus gibt. Also der liebt auch Ärzte. Also überhaupt Menschen. Also auch Patienten. Patienten und Ärzte. Ein Gott. Ja, und nun muss man aus dieser humanistischen Prägung raus, ne? Dass man sich selbst irgendwie aus dem Sumpf ziehen kann und dass man Gott eigentlich nicht unbedingt braucht und dass man eigentlich auch schon alles erklären kann und muss sagen, nein, es gibt Gott, es gibt Jesus und Jesus ist ein Gott, der Wunder tut, auch heute noch und die Hilfe, die nie zu spät kommt und der Arzt, der mich heilt. Ja, Rafa. Gut, so, das muss man lernen, also speziell als Arzt auch. Na, und dann hatte ich ja so gesagt, also das ist so, und dann hatte ich noch so eine Schilddrüsenüberfunktion und dachte, ja, könnte mal kurz heilen, wollte aber nicht, hatte auch, weiß ich nicht, sagte, nee, ist heute nicht. Und so dachte ich, schade, so, ne, hätte es aber auch kurz machen können, da so, es geht ja schnell offenbar, so diese Heilung immer. Und dann wurde ich auch nicht geheilt, da erstmal, später wurde dann diese Schilddrüsenüberfunktion auch geheilt, hat der Herr sich meiner erbarmt. Und, dann hatte ich also 2 Heilungen und 1 Heilung nicht. Und dieses Spannungsfeld war sehr, sehr herausfordernd. Da haben wir den ganzen Büchertisch von dem mitgenommen, dachten, das ist wohl ein Profi und der weiß, wovon er spricht. Und dann muss man mal nachlesen, was der so geschrieben hat und CDs und so weiter alles. Also die CD lief sofort bei uns zu Hause. Dann haben wir alles gelesen und er hatte auch viele Empfehlungen. Also ihr kennt es vielleicht, also wer ihn kennt nicht. Also man soll sogar jeden Sonntag in eine Gemeinde gehen und man soll jeden Tag in der Bibel lesen. Haben wir alles gemacht, ne? Machen wir heute noch. So 2 Seiten, also sollten das schon sein. Und man sollte sich mit anderen Menschen, die auch in die Kirche gehen, auch unterhalten. Ne? So ein bisschen Gemeinschaft pflegen. So, ne? Haben wir auch wenn er nicht da ist, sagt Billy. Und das haben wir dann also alles gemacht. Also bis zum heutigen Tag. Und dann haben wir das, also dann sind wir also so weit gegangen, wir haben uns diese Bedienungsanleitung, diese Bibel, einfach mal genommen und haben die einfach mal aufgeschlagen. Mal einfach mal reinschauen, ne? Weil es ist ein relativ dickes Buch auch. Also ich meine, man muss ja auch Zeit haben dafür, das zu lesen. Und es sind auch dünne Seiten und so. Ne? Aber wir haben dann gesagt, okay, fangen wir mal an. Ne? Und er empfiehlt ja immer diese Elberfelder, die ist ja so, also ist auch nicht so leicht zu lesen, aber sehr nah dem Urtext. Das hat auch Vorteile. Ja, manche, diese ganz freien Übersetzungen, die finde ich wirklich also nicht sehr hilfreich, also weil die sind dann, das ist also, da sind so ein paar klare Worte manchmal doch wirklich besser. So, also haben wir diese Bibel aufgeschlagen. Und ich dachte sofort, ich will nicht sagen, ich trete in Fetten, also ich meine, das gibt's doch gar nicht. Ne? Ist ja obergenial, ne? Welche Freude, dieses Buch gefunden zu haben. Wisst ihr, was da drin steht? Da steht drin, dass dem Glaubenden alles möglich ist. Und die an mich glauben, steht da drin, wir sollten ja mit dem Neuen Testament auch anfangen, ne? Die werden dieselben Zeichen machen und noch größere. Die an mich glauben, werden dieselben Zeichen und Wunder tun. Und noch größere. Sagen nur ein Wort zum Berg und er hebt sich glatt hinweg. Ich sage, ist ja ein Ding, dann können wir die Alpen mal ein bisschen ranholen, ne? Wegen des Skilaufens. Muss man immer so weit fahren, auch mit diesen Skiern da immer drauf. Und dann muss jeder Umstand denen, die mich lieben, sagt der Herr, zum Besten dienen. Ich sage, das gibt's doch gar nicht. Ich habe so derartig viele Baustellen, ich komme hier überhaupt nicht mehr klar. Also eine Katastrophe nach der nächsten, versuchst du dich damit zu beschäftigen, hast du da schon wieder schlechte Laune, dann kriegst du hier eine Krise, eine nach der anderen. Ne? Also man kommt also ein menschliches Leben, das kann also ganz schön einen beanspruchen auch. Von morgens bis abends. Und dabei soll der Blutdruck noch normal bleiben. Ne? Also ich meine, das ist praktisch nicht möglich. Von Frieden keine Spur. Und Freude, naja gut, bei der Sportschau. Manchmal. Aber je nachdem. Also wenn du HSV anguckst, dann ist auch... Also, eine Antwort auf alle Fragen, eine Lösung für alle Herausforderungen. Ich habe gesagt, muss ich was tun? Ich bin dein Mann. Ja? Also ich meine, das ist ja obergenial, wenn das jetzt stimmt. Und dann dachte ich mir, jetzt warte ich mal ganz schnell bis Sonntag, ich gehe mal in so eine Gemeinde da rein, bei uns gibt es auch so Gemeinden, so viele, so manche, so eine, also zum Beispiel so die größte Pfingstgemeinde Deutschlands, da bin ich jetzt so mal so seit 10 Jahren, da sind wir dann da irgendwie gelandet. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es hier ja einen Gläubigen auch, ne? Dachte ich, so, dann bin ich da so rein und dann habe ich, also, ne, ihr müsst euch das mal vorstellen. So war das damals, ne? Ich sagte, entschuldigen Sie, darf ich mal fragen, ne? Ja, sind Sie gläubig? Ja, wieso? Klar. Natürlich. Sind die alle? Ich sag, echt? Ist ja stark. Ist ja sagen. Aber ich bin so um ihn rumgegangen, ne? Dachte, ist ja, ne? Gläubig. Ich sag, Mann. Ich sag, wieso, was ist denn? Hab ich irgendwas? Nee, ich mein, das erste Mal, dass ich so jemanden, ich hatte etwas, ne? Also, das ist eine regelrechte Schöpfung, eine neue Schöpfung, ne? So ein Gläubiger, so, und dann gehe ich so, oh, ne? Dann wurde er langsam, wurde ihm das zu viel auch, ne? Also, wollen Sie was oder was? Ich sag, ja, ich will mal wissen, wie ist denn das? Sagt, wie ist was? Ich sag, na, wenn einem alles möglich ist. Sagt, wie kommst du da drauf? Ich sage, das steht in einem Buch. Ich sage, bist wohl neu hier? Ich sage, total neu. Er sagt, ja, nee. In Hamburg sagt man immer, ja, nee. Ne? Das kennt ihr das? Das ist so maybe, so, ne? Ja, nee. Ich sage, was heißt denn ja, nee? Er sagte, das meint der nicht so, der Gott. Ich sage, schade. Ich sage, aber steht da doch drin, ne? Ja, nee. Das ist mir so gefühlt. So mehr symbolisch halt. Ich sage, ach. Aber du machst schon dieselben Sachen wie Jesus und so noch größere. Und dann ist er weitergegangen. Habe ich gesagt, vielleicht treffe ich noch einen Gläubigen. Habe ich gesagt, also, na, so, nee, und sind Sie gläubig? Ich war schon vorsichtiger, ne? Also bin nicht mehr rumgegangen und so, ne? Man muss auch nicht so auffallen, ne? Also, na, gläubig? Hm? Sagt er, ja, ja, total. Ich sag, stark. Und? Selben Zeichen und Wunder? Hm, weiß schon? Wie? Ja, wie Jesus. Ach so, nee. Ich sag, wieso nee? Falsche Antwort. Steht da drin. Ja, nee. Ich sage, das kannst du jetzt nicht bringen. Das hat dein Vorgänger auch schon gesagt. Der lebt zwar noch. Links vom Gang, rechts vom Gang, Frauen, Männer, jung, alt, überall dieselben Antworten. Habe ich gesagt, vielleicht haben, also das war mir einfach dann auch zu blöd. Ne? Und habe ich gesagt, Also es ist, schien mir immer wahrscheinlicher, dass dieses Wort Gottes, also das kann auf jeden Fall nicht wahr sein. Ne? Also wahrscheinlich haben die alle so einen kleinen, da, also ich meine, dass sie überhaupt sowas mitmachen. Ne? Also in einem normalen Leben kann sowas nicht funktionieren. Ne? Komm um 7 zur Arbeit, ne? Kommst du um 10, sagt der Chef, na, wieso kommst du denn nicht um 8? Ich dachte, das wäre mehr gefühlt, mehr so symbolisch, mehr so, dass du überhaupt kommen. 3-mal und dann ist man den Job los. Dachte ich, vielleicht hat der Herr ja in seinem Wort irgendwelche Bedingungen dran gestellt auch, dass das, wenn, also ich habe mir echt Mühe gegeben, das muss ich auch sagen, ne, weil ich wollte das, also dem christlichen Glauben wollte ich noch eine Chance lassen. Ich hatte mich ja früher sehr viel in der Esoterik rumgetrieben da und mit Buddhismus und allem möglichen und das hatte alles nichts funktioniert und ich dachte, also offenbar bin ich ja hier sehr schnell durch. Ne? Also das dauert jetzt eine knappe Woche, da sind wir schon mit dem christlichen Glauben am Ende. Das ist viel schneller als mit dem Buddhismus. Ne? Bis du da hier erstmal dahinter kommst, ist dieses kosmische Allerlei da irgendwie, also dass das da nicht zielführend ist. Da ist das hier ist es ja viel konkreter. Wie gut. Und dann habe ich doch tatsächlich, ihr kennt die Bibelstelle, ne? 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, danket alle Zeit, bete alle Zeit, freut dich alle Zeit. Freut dich alle Zeit? Freut dich alle Zeit? Es steht nicht drin, freut dich, wenn du gute Laune hast. Wenn du schmerzfrei bist, wenn du gesund bist, steht da nicht drin. Freut dich alle Zeit. Philipper 4,4, ich sage noch einmal, freut euch. dachte ich, jetzt wollen wir mal uns die Brüder mal ein bisschen genauer anschauen. Ich bin da wieder rein in diese Gemeinde und habe mal, also relativ unauffällig, es hat glaube ich keiner bemerkt, mich umgeschaut, ob sie sich alle freuen. Raritäten. Und schon gar nicht alle Zeit. Oder ob sie so dankbar gelöst, ne? so richtig so dankbar, so von Herzen froh eben, ne? So mit Freude und Frieden im Herzen dann, ne? Habe ich mich mal so umgeguckt, so, ne? Nichts zu machen. Keiner dabei. Sag ich, na, dann ist ja klar. Ne? Hast einen super Computer, ne? Aber leider kein Bildschirm, Tastatur, Festplatte, baust keinen Stecker in einem Steckdose, also das, aber ein toller Computer. Da kannst du da tausendmal reinschreiben, brauchst du das alles, ne? Bildschirm, Tastatur, Festplatte, Maus und Stecker, ne? Noch besser, Fanclub, Computer-Fanclub. Stellt euch mal vor, ne? Computer-Fanclub, treffen Sie, die sind so begeistert von den Computers, dass die, also die, jeder hat so eine Bedienungsanleitung und die treffen sich einmal in der Woche und die sind solche Fans von diesen Computern, dass die sich das die Bedienungsanleitung kapitelweise ihr Leben lang vorlesen. Jede Woche. Da kennen die nichts. Eine Ausdauer. 100 Jahre, die kennen sie schon alle auswendig. Und dann kommt so ein Kind, also Kinder sind immer so schön, ne? Kennt ihr das Märchen des Kaisers neue Kleider? Ne? Da kommt das Kind und sagt, du Papa, der hat gar nichts an. Kennt ihr das? Hm. Genau. Und dann kommt das Kind und sagt, na, und, was macht ihr denn hier alle? Ja, wir sind Fans. Ja, von was denn? Von Computers. Oh, toll. Und was, und wie ist der so? Fantastisch. Guck dir den mal an, dieser Computer. Das muss jeder, braucht so einen Computer. Und, läuft da? Nee, natürlich nicht. Wie? Ja, das, der geht, also ich meine, das ist mehr so gefühlt. Mehr so symbolisch eben. Also wenn du den Bildschirm so in so einem bestimmten Lichteinfallswinkel, dann hättest du, könntest du den Eindruck haben, dass dahinter auch Licht ist. Ach. Und läuft nicht? Nö. Gibt's eine Bedienungsanleitung? Ja, total, die ist sensationell. Gibt's verschiedene Übersetzungen. Na, also da musst du mal reinschauen. Und was steht da? Steck den Stecker 24 Stunden, 7 Tage in die Steckdose. Echt? Und hast du mal gemacht? Nein! Auf gar keinen Fall! Das geht nicht! Wieso geht denn das nicht? Ja, das kann ich dir auch nicht erklären, aber es geht eben nicht. Ja, hast du mal probiert? Nein! Ja, hat es überhaupt mal jemand probiert? Nein, es hat auch noch nie jemand probiert. Was passiert denn, wenn man es probiert? Ja, dann wird man bestimmt gefeuert. Dann halten die einen total für verrückt. Das ist aber schade. Und keiner hat das probiert? Nee. Nur also man dreimal täglich so zack, 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 mal kurz an die Steckdose. Aber das ist nicht so gut, wegen dem Wechselstrom. Ne? Dann der Computer geht ja kaputt. Ne? So alter Mensch, neuer Mensch, alter Mensch, neuer. Kein Großhirn wird sowas auf Dauer überleben. Vom Kleinhirn ganz zu schweigen. Jetzt passt bitte auf. Es ist nicht wahr. Gottes Wort muss alltagstauglich sein. Es kann nicht anders sein. Jetzt überlegt euch mal, ihr schreibt so eine Bedienungsanleitung und ihr liebt eure Kinder. Dann werdet ihr ein oberstes Ziel haben, dass sie das verstehen und möglichst die Botschaft eindeutig ist. Also, keiner hat ein Problem damit, zu sagen, der Blinde wurde sehend, weil er war geheilt. Er hat sich nicht sehend gefühlt, obwohl er noch blind war. Auf die Idee kommt gar kein Mensch. Immer diese gefühlten Heilungen. Da hat keiner ein Problem damit. Und 3 Sätze später sagt der Herr, und dem Glaubenden ist alles möglich. Wenn, und wir übersetzen, weil das übersteigt unser Fassungsvermögen, in Klammern soll es jedenfalls, das meint er natürlich nicht so, das ist mehr gefühlt. Wenn man sich so fühlt, als wenn einem alles möglich wäre, dann nennt man das Größenwahn. Du wirst dich fühlen, als wäre dir alles möglich. Dass solche so Phasen sollten nicht so lange sein. Wenn das Delirium aufhört, das wäre ein logischer Bruch, semantisch betrachtet. Es ist ein logischer Bruch, wenn wir die logischen Ebenen wechseln. Wenn ich jetzt also eindeutig sein würde als Schreiber, dann würde ich sagen, und du wirst dich fühlen, also der Blinde wurde sehend, und du wirst dich fühlen, als wäre dir alles möglich und keiner hätte ein Problem. Aber wir haben ein Problem, ohne zu wissen, dass wir eins haben, und deswegen braucht man eine IQ-Minderung von ca. 30% in Hamburg, um diesen Schwachsinn zu ertragen. Weil, wenn ich jetzt will, dass mein Leser versteht, was ich meine, dann sage ich, der Blinde wurde sehend, oder ich würde sagen, der Blinde fühlte sich sehend, obwohl er blind war. Dann weiß ich das als Leser, was er da, womit ich es jetzt zu tun habe. Versteht ihr das denn nicht? Und wenn ich also sage, der Blinde wurde sehend, und zwei Sätze später sage, dir ist alles möglich, und ihr werdet dieselben Zeichen tun, die an mich glauben, wie ich es getan habe, und noch größere, man muss so weit gehen. Er meint, was er sagt. Wenn er aber meint, was er sagt, warum habe ich das denn nicht als Ergebnis? Immer eingedenk der Tatsache, dass es eine geistliche Gegenkraft gibt, die alles daran setzt, extrem geschickt, dass nie einer, never einer, zwei Dinge tut. Gehorsam ist dem Wort Gottes gegenüber und der Motto geht sowieso nicht, was er sagt. Schon mal gleich prophylaktisch, ne? Diese Überzeugung, kein Mensch hat es getestet. Wenn ihr mit so einem Wecker, ab jetzt, ich würde euch echt das, jeder nimmt einen Wecker, geht jeden Morgen in seinen Betrieb, am besten Akustik, nicht Vibration. Ist viel zu leicht. Und lasst den alle 10 Minuten laufen. Von morgens bis abends. In einer Woche, ihr werdet solche Ergebnisse sehen. Regelhaft. Deswegen bin ich jetzt vor die Vereinten Nationen eingeladen. Das ist nicht nichts. Das ist nicht die Spielothek nebenan. Weil die Ergebnisse so derartig sensationell sind, weil wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Und den gibt es wirklich. Dass, wenn wir uns nur bemühen, zu tun, was Gott sagt, dann robbt sich die Rebe an den Weinstock und dann tut sie endlich das, wofür sie konstruiert ist. Nämlich viel fette Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Und an den Früchten sollte sie erkennen. Deswegen frage ich um 10 Uhr morgens in der Praxis, na, wie viele Menschen hast du heute zu Jesus geführt, wie viele Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben und Tote auferweckt, kommen wir nicht mit 0,0, ist der Tag ist fortgeschritten. Das kannst du jetzt nicht bringen. Wir müssen uns eingestehen, dass wir natürlich gar nichts glauben. Wir wären so gerne gläubig. Was passiert, wenn ich mich jetzt gläubig nenne? Was passiert, wenn ich jetzt sage, ich liebe Jesus und in der Bibel, wo die Wahrheit ja drin stehen soll, steht, die mich lieben, werdet ihr daran erkennen, dass sie tun, was ich sage. Du sagst jetzt aber, ich liebe Jesus und wenn ich dir sage, warum tust du nicht, tu, was er sagt, dann erklärst du mir, dass das natürlich nicht geht. Und dich total unter Leistungsstress setzt. Kein Mensch setzt das unter Leistungsstress, den Mund aufzumachen, wenn man essen will. Kein Mensch setzt es unter Leistungsstress, eine Gabel zu nehmen, wenn man essen will. Kein Mensch setzt es unter Leistungsstress, wenn ich bei Grün über die Ampel gehen soll. Das Outcome ist besser. Ich verhungere nicht. Es fällt mir nicht alles aus dem Gesicht, wenn ich esse. Und ich lebe länger, als wenn ich bei Rot über die Straße gehe. Es setzt mich nicht unter Leistungsstress. Aber hier wird ein Alarm gemacht, dass man sich da schon wieder fragen muss, cui bonum? Ne? Wem dient das jetzt eigentlich als was zu was Gutem? Wenn ich nicht alle Zeit bete, wenn mich das total unter Stress setzt, dieser Wecker, schon beim Angucken, ich mich aufrege, eine Krise kriege, bevor ich überhaupt probiert habe, mich zu freuen, auch wenn ich solche Schmerzen habe. Und dass das wirklich nicht nett ist, zu sagen, dass die Schmerzen nicht wichtig sind. Dass ich nicht wichtig bin. Wo ich doch mein Leben lang daran gearbeitet habe, der Teufel sagt dir total, wie wichtig du bist. Nein. Um es mal ganz einfach zu sagen. Im Alten Testament gab es da eine relativ einfache Variante. Mach das, mach das, mach das. Nö, nö, nö. Erdspalte auf, Bagage rein, erledigt. Heute, durch Jesus Christus, dürfen wir am Leben bleiben. Deswegen nennt man das Gnade. Aber wir werden keine Frucht bringen. Das wäre ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Weil Gott ist immer noch Gott. Und er ist heilig. Es gibt ihn wirklich. Also, wenn du Frucht bringen willst, und die Frage wird sich stellen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn wir unser irdisches Leben erledigt haben, dann wird die Frage, wo ist die Frucht? Denn eine Rebe, die viel ist das Kriterium, nicht ob sie überhaupt Frucht bringt. Also wenn du mal einen zu Jesus geführt hast, ist das, ich denke, zu wenig. Eine Rebe, die nicht viel Frucht bringt, wird ins Feuer geworfen. Da kannst du also dich bekehren und dann geht das aber überhaupt erst richtig los, der Stress mit der Fruchtbringerei. Da musst du mal Gas geben. Ohne Feuer geitert nicht. Die Betriebstemperatur der Herzen muss ein bisschen höher, viel höher brennen sollt ihr im Geist. Und wenn diese Fragen gestellt werden, ist es zu spät. Jetzt ist der Tag, den der Herr gemacht hat, wo es darauf ankommt, wie viel Frucht ich bringe. Kommt ihr noch mit? Gut, es geht noch weiter. Das sollte einen nervös machen. Besser jetzt nervös, als später im Feuersee. Den gibt's auch. Ich habe ihn gesehen. Ist relativ warm. Überhaupt habe ich so ein paar Einblicke gekriegt. Ich will da jetzt nicht zu weit gehen, weil wir haben ja jetzt schon 10:30, glaube ich, oder irgend sowas. Also, es gibt diesen Feuersee. Und es ist nicht schön, da zu landen. Eine Freundin von uns, damals nach der Esoterikzeit, die war so, hatte sich dem Buddhismus verschrieben, so gewissermaßen, hatte alles für die gemacht, diese Lamas da, ne? Also sie war Journalistin, sie hat geschrieben, die Wohnung bereitgestellt, sie hat alle ihre Finanzen da reingebuttert und was nicht eins, weil sie wollte ein guter Mensch sein. Und die sind total lieb, diese Lamas da, also meinte sie. Und, also nicht die in Südamerika, also in Indien jetzt, ne? Und, war aber so, dann ist sie leider sehr krank geworden. Sie hatte Lungenkrebs und ist erstickt, so quasi, Mitte 50. Hatte sie noch ein paar Stunden zu leben da im Krankenhaus, so unter Morphium und Sauerstoff. Und wir sollten uns verabschieden. Und alle, die sie nochmal sehen wollten, sollten wir verabschieden. So, ne? Weil morgens um 9, also es war abends, und dann am nächsten Morgen um 9 hatten die Ärzte gesagt, so, da wird es wahrscheinlich dann alles abgestellt. Und wird sie tot sein. Und dann sind wir da, also meine Frauen, also wir hatten dann, also. Das kann einem dann passieren. Also kaum läuft dieser Wecker, also so weit sind wir noch gar nicht vorgedrungen, nicht? Also unser Leben hatte sich dann sehr schnell sehr verändert. Also wir haben dann geheiratet, dann haben wir Nachwuchs gekriegt und dann waren wir mit unserem Ältesten damals an der Trageschale dann in diesem Krankenhaus und wollten dann nochmal Tschüss sagen, so gewissermaßen. Und dann kamen wir da rein und dann saßen da wieder so ein paar Lamas rum und dann haben die da so mit diesen Gebetsketten dann Om, Om, Om gemacht, ne? Und Mantramusik und ein Kassettenrekorder dahinter. Es war eine ganz gräusliche Atmosphäre. Man wollte am liebsten rückwärts wieder raus. Das ging aber nicht, weil man war schon drin und wollte auch trotzdem mal Tschüss sagen und so, ne? Und sich verabschieden. Und dann saß ich da und dann habe ich so kurz die Augen zugemacht, so, ne? Und dann habe ich plötzlich eine Vision gekriegt. Wie diese Seele jetzt von der Freundin da, also als Lichtpunkt mit Millionen anderer Lichtpunkte über einen Abhang, über eine Böschung runter am Rutschen war. Und da unten war der Feuersee. Und diese Seele war jetzt sehr verwirrt und kriegte immer mehr Panik, weil sie überhaupt nicht verstand, was mit ihr passierte. Aber Panik auch, weil es gab keinen Halt mehr. Und was da dräute, war ganz schrecklich. Und ich habe gesagt, und das war so eindrücklich, habe ich gesagt, jetzt verstehe ich, Herr, warum du sagst, keine Seele soll verloren gehen. Solange es Tag ist, müssen die Werke getan werden. Es kommt die Nacht, wo keiner wirken kann. Jetzt ist der Tag. Und keiner weiß, wie viele Stunden er hat. Das weiß keiner. Das ist nicht in unserer Hand. Aber die Zeit, die wir haben, sollen wir anbetend vor dem Herrn sein. Steht da drin. Und jetzt komm nicht immer damit und sag, nö, ich muss noch Rasen mähen. Du kannst auch beim Rasenmähen anbeten. Aber Rasenmähen ohne Anbeten, dann lieber anbeten ohne Rasenmähen. Fußball gucken und anbeten. Oder anbeten statt Fußball gucken. Aber nicht Fußball gucken statt anbeten. Erste Priorität hat Jesus Christus. Wer das nicht glaubt, wird sehen, wird so viele Beulen kriegen, erfahrungsgemäß. Ich mache das 10 Stunden, 14 Stunden jeden Tag, 5 Tage die Woche, seit 10 Jahren. Und man macht so seine Erfahrung, wie das ist mit Menschen. Es gibt im geistlichen Leben kein Neutral. Entweder steigt man auf oder man steigt ab. Und wenn man mal sagt, zum Beispiel, ich habe jetzt keine Lust immer zu beten oder ich hatte eine schöne Zeit, aber jetzt muss man auch mal was anderes machen, dann fängt man an zu sinken. Und dann kommt so ein bisschen so hier eine kleine Delle, da eine kleine Beule, hier. Ne, wird immer ein bisschen unrunder. Ne, und dann wirst du, also, das sollte dich dann schon, also wie gesagt, also ins Gebet treiben. Je größer die Not, desto mehr muss ich beten. Denn ich kann nicht mehr in eine Kneipe gehen, die hat es früher auch noch nie gebracht. Und ich war nun früher auch allerdings kein Kneipengänger, keine Ahnung, aber trotzdem. Ich habe nur Jesus Christus, zu dem ich gehen kann. Also, wenn die Not groß, die Anbetung noch größer. Und ich sage, Teufel, am besten lässt du mich komplett in Ruhe, weil je mehr du mich nervst, desto mehr werde ich anbeten. Ich werde nicht in die Falle gehen, Gott die Schuld zu geben. Ich werde mich nicht beklagen, ich werde nicht bitter, ich werde mich nicht frustrieren lassen, ich werde nicht enttäuscht sein, sondern ich werde noch mehr beten. Und ich werde so lange beten, so lange und so intensiv, bis du fliehen musst. Und du musst fliehen. Weil Gottes Wort ist wahr. Also lass mich lieber gleich in Ruhe. Auf einen heißen Ofen setzen sich keine Fliegen. Ja, ihr dürft klatschen. Und wenn ihr schon Fliegen habt, und wer hat die nicht, dann testet es mal mit einer höheren Betriebstemperatur eurer Öfen. Das mag ein wenig plakativ klingen. Ich will nicht sagen, das ist es auch. Auf jeden Fall ist es herausfordernd. Und ich möchte so sagen, es ist wert, es mal zu probieren. Deswegen testet diese Wecker. Also als ich mir diesen ganzen Salat da angeschaut habe, habe ich gesagt, also okay, also jetzt reden wir mal nicht von anderen. Also das ist mir eh zu blöd, so quasi, ne, was ich hier sehe, also in Ergebnissen. Ich werde jetzt einfach mal einen Test machen, Gott. Ich mache jetzt mal eine Woche genau, was du sagst, und dann wollen wir schauen, ob es andere Ergebnisse gibt. Ich werde jetzt, da kann meine Frau machen, was sie will, ich werde mich nur noch freuen, und meine Arbeitskollegen auch. Ich werde nur noch Danke sagen, ich werde nur noch beten. Das mache ich, 100%, weil du das sagst. Und dann will ich wissen, und dann will ich sehen, ob irgendwas anders ist in meinem Leben. Und dann habe ich angefangen, ich will nicht sagen morgens um 8 oder so, und um 8:30 hatte ich es vergessen. Ach, um 8:02. Weil dann kam ein Telefonanruf, dann kam irgendwas und dann habe ich sofort vergessen. Ach ja, um 11 Uhr fiel es mir wieder ein, ich wollte ja beten. Sorry, Herr, also nochmal von vorne, ich bin vielleicht heute auch nicht so einen guten Tag und so. Ne? Ich glaube, 4-mal habe ich mich erinnert. Ich sage, das gibt's doch gar nicht, also irgendwie bin ich heute besonders nicht so gut drauf. Also morgen, nochmal so. Also Herr, das wird ein Tag. Und dann genau das Gleiche. Ständig vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen. Ich sage, das gibt's doch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein löchriges Sieb da oben habe. Ja? Keine 20 Jahre, nein, also ich meine, so eine Stunde mehr. Nein, also es ist, also ich habe mir ernstlich Sorgen gemacht auch, so ein bisschen. Ich sagte, wenn das schon nicht läuft. Und dann habe ich, dritter Tag, wieder das Gleiche, habe ich gesagt, also okay, ich brauche Hilfe. Ich hatte die Wahl zwischen Stromkabel, 220 Volt, alle 5 Minuten an großen C, kurz. Weil so ein Taschentuch vergisst man. Ne? Das ist dann in der Tasche drin. Na? Und einem Wecker. Ich habe mich für den Wecker entschieden. Ich sage, es ist nicht alle Zeit, das weiß ich, aber eine Annäherung, das ist das, was ich dir geben kann. Das ist mein Höchstes. Alle 10 Minuten vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Und zwar genau diese ganz einfachen Sachen. Ne? Also so alle 10 Minuten wieder raus, draufdrücken, Reset, nochmal. Und dann alle 10 Minuten. Herr Elsen, da klingelt, da in Ihrer Tasche, da, ne, war ich schon niedergelassen damals in der Praxis, da klingelt was. Ich sage, ja, das ist mein Trainingsbuch. Ja, was trainieren? Ja, das ist Anbetung. Ja, was ist denn Anbetung? Das hat was mit Jesus Christus zu tun. Ach, du hast noch nie so viele Gespräche über Jesus Christus gehabt in dem Alltag, wenn dieser Wecker klingelt bei dir. Das ist an sich nichts Schlimmes, über Jesus zu sprechen. Menschenscheu hast du nach 10 Wochen vergessen. Wenn bei Lidl oder Aldi an der Kasse... Machen Sie mal Ihren Wecker da irgendwie vorne in der Reihe. Ne? Also du, aber ganz sicher mindestens 5 Gespräche pro Tag, pro Person. Aber nun habe ich mich davon nicht irre machen lassen, weil ich wollte es wissen. Und nach 3 Tagen ging hammermäßig Wunder und Zeichen bei mir los. Aber wie? Das fing so an, dass ich dann plötzlich in einem Gottesdienst war und dann eine Stimme zu mir sagte, 1000 Leute, so hörsaalartig, im Mittelgang saß ich da, spende 2000 Euro für die PEC. Ich sag, was ist denn? Erst mal geguckt, stand keiner da. Dachte ich, naja, bist du im Gottesdienst? Ich war ja jetzt erst ein paar Wochen so bei dem Verein so gewissermaßen. Also dachte ich, ja, wenn man im Gottesdienst ist, kann auch so mal Gott sein, der da spricht. Und aber ich dachte, er wäre so lieb irgendwie. Ne? Das war aber überhaupt nicht lieb, sondern das war klare Ansage. Ne? Keine Widerrede. Ja, so, und ich wusste auch nicht, was Peck ist, das kannte ich als Ernährungssonde. Und ich dachte, das ergab keinen Sinn, da habe ich mal so den Nachbarn, weiß einer, was Peck heißt, Peck und so, na ja, Pfingst-Europa-Konferenz, ach so, ja, 2003 in Berlin, aha, na dann, die wollen wahrscheinlich nicht Spenden haben, na gut, okay, meinetwegen und so. Und ich war ja nun, ich war inzwischen schon niedergelassen, das hatte ich auch gemacht. Also man muss sagen, also ich bin wahrscheinlich auch so ein bisschen von der Charakterpersönlichkeitseigenschaft da irgendwie. Ne? Also ich habe gesagt, also ich hatte immer Dienste am Wochenende und ich kam sonntags nicht in den Gottesdienst rein, ne? Weil ich immer arbeiten musste. Und ich wollte, hatte es mir nun vorgenommen. Und dann habe ich gesagt, also okay, dann muss ich also auch meinetwegen mich sogar niederlassen, weil die Niedergelassenen haben den Vorteil, dass sie sonntags immer frei haben und dann muss ich mir einen neuen Job suchen. Aber wichtig ist, dass ich sonntags in Gottesdienst gehe, weil das war mir ganz wichtig, um herauszufinden, ob Gottes Wort wahr ist. Das war mir wichtig. Das ist mir schon seit Jugend an wichtig. Ne? Deswegen habe ich da damals in Indien rumgesucht, bis ich geschnallt hatte, dass es nichts war. Und jetzt hatte ich es ja nun hier. Und also wenn Billy sagt, ich muss sonntags in Gottesdienst, also ich meine, dann muss man halt sonntags in Gottesdienst, oder? Und wenn man sonntags nicht in Gottesdienst kann, weil man immer arbeitet, dann muss man einen neuen Job suchen. Und ich hatte nun Karriere vor mir, ne? Oberarzt, Chefarzt und so, das war jetzt so alles angebannt, 14 Jahre da, so man robbt sich da so, ne? so nach dem sozialistischen Gang eben da so durch die Etagen durch. Und dann habe ich gesagt, okay, ade, ne? Ungekündigt, unbefristete Stelle, alles kannst du knicken, gehst du in so einen Laden rein, in so eine Praxis, was du nie machen wolltest, ne? Und dann sitzt du da, ist kein Patient da, musst du ein paar 100.000 Euro schulden, insgesamt 850.000. Das ist ganz schön viel Geld, wenn man 2.000 brutto hat. So viele Patienten kannst du gar nicht kriegen. Und ich saß dementsprechend mit Angstschweiß da beim Banker und sowas. Ne? Und dann mein Kollege, also das mit der Summe, also am Anfang waren es nur 350.000, ich saß nur, also weil ich das auch wahrheitsgemäß so rüberbringen will, also aber durch die ganzen Erweiterungen, das wurden Beträge, das ist astronomisch für meine Verhältnisse gewesen, ist auch noch, so ist wirklich ganz Menge Patte. Und die haben sich über das Golfspielen unterhalten und ich sag's immer, was mache ich hier eigentlich? Nur um sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Habe ich gekündigt. Meinen schönen Job. Ne? Man war da so Familie, so gewissermaßen. 80 bis 100 Stunden die Woche. Ne? Man wohnt da eben. Ne? Braucht auch gar nicht viel Heizung und Essen kriegst du auch. Und 6,40 da brutto da irgendwas. Ne? Also ich meine, in der Summe natürlich schon. Ne? So bei 400 Stunden im Monat, da kommt auch schon ganz schön was zusammen. Ne? Bestimmt 2.500 brutto. Also ich meine, so als Arzt ist das also, da darf man sich auch nicht beklagen, weil das auch viel Idealismus ist auch. Ne? Und war alles okay, dachte ich. Nun saß ich also in dieser Praxis und dann war ich in diesem Gottesdienst. Und in der Praxis habe ich dann auch... gingen Parallelen auch Sachen los. Jedenfalls hier war das dann so, dass ich dann, also 2000 Euro sollte ich dann da überweisen. Und dann dachte ich aber so gut, dachte, das wäre jetzt ein bisschen lieb, also gut, ist es nicht. Aber jedenfalls war klar, das war Sonntag, am Montagmorgen um 9 Uhr war ich bei der Bank und habe mein Bruttomonatsgehalt, das wusste ich, das sind 2000 Euro damals gewesen, am Monatsanfang überwiesen. Ich meine, wenn der Herr das sagt. Und hinterher habe ich es meiner Frau erzählt. Ich habe zu ihr gesagt, du, ich hatte einen Eindruck. Und der Herr hat gesagt, also ich glaube schon, dass er das war. Der meinte nämlich, ich sollte unser Bruttomonatsgehalt also jetzt da überweisen. Wir brauchen das nicht. Und die PEC braucht das. Was ist ein PEC? Wer ist denn das? Ja, das ist so die Pfingsteuropa-Konferenz, ich weiß auch nicht. Ne? Also die treffen sich wo einmal so alle paar Jahre da und die wollen brauchen eine Knete. Und dann. Ich habe sie aber getröstet. Ich habe gesagt, wir werden nicht verhungern. Es gibt die Hamburger Tafeln, da kann man immer hin und was zu essen kriegen. Ne? So warme Mahlzeit, also eine warme Mahlzeit braucht der Mensch schon. So, ne? Kann man heiß machen, so eine Suppe auch. Und der Vermieter einen Monat wird auch mal ohne Miete klarkommen. Also ich meine, wenn du dich aber verhört hast und tust, was du glaubst, was der Herr gesagt hat, dann bist du auch gesegnet. Wusstet ihr das? Das ist wichtig. Take-home-Message. Mit Jesus kannst du nur gewinnen. Es gibt keine Verlierer bei Jesus. Sonst wäre Petrus untergegangen. Erwartungsgemäß, schau nicht aufs Wasser. Wer so ein bisschen menschliche Lernphysiologie und Psychologie kennt, der weiß, das Gehirn versteht ja gar nein. Ne? Also hat er ihm quasi schon implizit gesagt, schau aufs Wasser. Um was deutlich zu machen. Ne? Er schaut also nicht auf Jesus, was er tun sollte, so lange läuft er. Er schaut aufs Wasser und er beginnt folgerichtig zu sinken, aber er ist nicht untergegangen. Weil Jesus ist gekommen und hat gesagt, meine Gnade trägt dich. Hab doch keine Furcht davor, falsch zu liegen, nicht richtig gehört zu haben. Normalerweise würde man das so sagen, ne, das muss ich nochmal prüfen, ich werde nochmal mit jemandem sprechen, der bessere Eindrücke kriegt ob da einem Geschwister, den habe ich aber nicht getroffen und dann irgendwann nach einer Weile dann irgendwann war so ein Rauschen, aber ob das wirklich der Herr war und dann hast du es vergessen. Das ist ganz ungünstig. 3-4 Mal, der Herr sagt nichts mehr. Und dann sagst du, also zu mir spricht der Herr nicht. Wie schön wäre es doch, wenn der Herr zu mir spricht. Ich sag dir, wenn du das sagst, rechne damit, er wird zu dir sprechen. Und rechne damit, was du hörst, wird nicht zwingend das sein, was du gerne möchtest. Und dann liegt es an dir, ob du wieder mal nö sagst oder sagst, okay, ich folge dir. Und wenn es das Letzte ist, er wird dich nicht gegen die Wand laufen lassen. Also, was passierte jetzt uns armen Tröpfen da? Wir mussten nicht zu den Hamburger Tafeln, sondern am nächsten Tag rief das Krankenhaus an, wo ich früher gearbeitet habe, sagte, Herr Elsen, Sie haben ja so und so viele Jahre hier Nachtdienste gemacht, hatte ich natürlich gemacht, Sie haben überhaupt kein Geld geführt. Ich sagte, das kann nicht sein, ich habe das immer nachgerechnet, aber wollte nicht so viel widersprechen. 3.000 bis 5.000 Euro haben wir hier, wir möchten es Ihnen überweisen, sagen Sie uns mal eine Kontoverbindung, geht gleich raus. Ich so, okay, einverstanden. Habe Ihnen meine Bankverbindung gesagt. Ich dachte, naja, 2.000 muss natürlich noch abziehen, aber ansonsten war ein Plus schon mal. Am nächsten Tag klingelt das Telefon wieder. Die Kassenärztliche Vereinigung war da und sagte, Mensch, Herr Elsen, Sie machen ja die ganze Zeit jetzt so diese Diabetikerschulungen und Sie kriegen das nicht bezahlt, weil Sie die Voraussetzungen nicht erfüllen. Wir haben uns das überlegt, Sie kriegen es trotzdem bezahlt, weil Sie in so eine Anfangsphase Übergangsregelung damit reinkommen. 25.000 Euro haben wir für Sie liegen. Sind Sie einverstanden, dass wir Ihnen das heute überweisen? Ich sagte, da muss ich aber sehr scharf nachdenken. Meinetwegen, ich habe mich bereit erklärt. Ich hatte dieselbe Kontoverbindung wie am Vortag. Das muss man dann addieren wiederum. Und am dritten Tag kam ein Pharmavertreter in die Praxis und fragte mich, ob ich an Phase-3-Studien, so vergleichende Medikamentenwirkung, teilnehmen wollte, was ich nicht konnte, weil ich keine Zeit hatte, meine Frau, den Mutterschutz. Und ich sagte, sprecht mal miteinander. Wir hatten in 3 Wochen 90 Probanden. Waren damit so mit das führende Studienzentrum in Deutschland, ne, weil wir noch für andere Studien das dann gemacht haben und jedes Studienzentrum, 400 war es in Deutschland, internationale Pharmastudie, 5 Probanden pro Studienzentrum und wir hatten halt 90 als einziges. Und die anderen hatten alle 5. Und ich weiß auch nicht, wie der Herr das gemacht hat, man kriegte 1.500 Euro pro Proband, mal 90, bedeutete kein Existenzgründungsdarlehen. Und dann fing ich langsam an, munter zu werden. Und er sagte, ja Herr, also das ist, sag mal, da hast du aber eine gute Idee gehabt letzten Sonntag da, als du mit mir da so, das war ja noch gar nicht lange her, nicht? Also wenn du mal wieder was brauchst, Dann besser, du sprichst mich an als meinen Nachbarn, weil nachher kriegt der noch den Segen. Ne? Das wollen wir ja vermeiden. Ich bin dein Mann. Wenn du was brauchst, sprich mich an, habe ich zu ihm gesagt. Ne? So von Gott zu Mensch, also ich bin immer ansprechbar auch. Also das fand ich ja jetzt gut, ne? So gesehen so. Ne? Und dann passierten immer mehr Sachen. Nicht? Also dann in der Praxis saß ich rum und dachte, was machst du mit den ganzen People, die da kommen? Also einer morgens, einer nachmittags so gewissermaßen. Ne? Also, und dachte ich, naja, vielleicht ist das ja nicht nur für Älteste und Diakone, vielleicht können auch Ärzte mal beten. Mal gucken, was passiert. Also immer diesmal gucken, was passiert. Das ist auch sowas, was mich so ein bisschen, also ich bin einfach interessiert, so, ne? Mal zu sehen, was so mit Gott alles so geht. Ne? Also ich meine, wie weit trägt das eigentlich? Ne? Und irgendwann habe ich gesagt, ich werde keine 90, bis ich 100% der Verheißung habe. Ich will es einmal durch, einmal muss das durch. Ne? Damit das in den Leib Christi reinkommt, dass es wenigstens einmal alles muss runtergebetet werden. Ne? Weil oben ist alles schon da. Ne? Ist alles freigeschaltet, ne? Alles erworben am Kreuz, aber es ist noch nicht hier so in eine sichtbare Welt gekommen. Ne? Und deswegen müssen wir da ein bisschen Alarm machen da oben. Ne? Das klingelt dem Herrn schon so in den Ohren mit dieser Klingelei. Ich sage, das wird noch mehr. Hättest du dir eher überlegen müssen. Ne? Jetzt hast du mich an der Hacke. Ich habe Geduld, habe ich zu ihm gesagt. Ne? Aber ich werde das Feuer so, dass ihr das da oben, ne? Aber das weiß er natürlich nicht, bis er dann den Segen schenkt, dass ich danach nicht aufhören werde. Das habe ich ihm nämlich noch nicht gesagt. Nach dem Segen ist vor dem Segen. Keine Grenzen für Jesu Macht. No limit made in heaven. Es ist alles da. Aber wir haben die Bringeschuld. Wir müssen kommen. Wenn wir nicht hingehen und Alarm machen und mit offenen Händen da sagen, Herr, komm mal rüber mit der Segen. Dann lass ihn doch. Bis wir merken, er lässt uns nicht, wie wir sind. Das ist auch eine Gesetzmäßigkeit. Er wird uns nicht lassen, er wird uns, bis wir schreien, bis wir irgendwann Hilfe schreien. Und man muss sagen, schwimmen lernt man am besten, wenn man einmal saufen ist. Deswegen sind im Krieg die Kirchen voll. Aber es muss doch nicht so weit kommen. Man kann auch durch Verstand, durch Vernunft sich klar machen, durch Erkenntnis, dass ich das Beste verpasse, wenn ich nicht 24 Stunden, 7 Tage auf den Knien bin. Im Geiste. Nicht räumlich, örtlich. Aber im Herzen. Aber nicht gefühlt. Sondern immer im Bemühen, den Willen des Vaters zu tun. Da muss Response kommen. Ne? Zwischen Weinstock und Rebe, da ist eine Beziehung durch den Heiligen Geist. Und deswegen sind die Ergebnisse der Rebe abhängig davon, von dem Willen des Vaters. Ich werde euch im weiteren Verlauf des Seminars noch einige sachdienliche Hinweise geben. Das ist ganz wichtig zu verstehen, um herabzubeten vom Himmel, was Jesus für uns erworben hat am Kreuz. Weil das Gemeinste, was man Jesus antun kann, ist, so zu tun, als würde es ihn gar nicht geben. Das wäre echt nicht nett. Und es ist nicht mit einer Heilung getan. Wenn ein Patient bei mir geheilt ist, dann ist sofort die nächste Frage, und jetzt? Noch eine Heilung, bis wir erkennen, dass es nicht um die Heilung geht, eine körperliche Heilung, sondern es geht um die Heilung der Beziehung mit Jesus Christus. Das ist der Kern von Heilung. Es geht um die Beziehung zwischen Rebe und Weinstock. Unter dem Motto, Jesus hätte das Problem nicht. Aber wir wieder, doof wie wir sind, fangen sofort an, das moralisch zu sehen, mit Schuld rumzumachen. Das sind einfach andere Ergebnisse, wenn du bei Rot über die Straße gehst, als bei Grün. Es sind einfach andere Ergebnisse. Wessen Schuld ist denn das? Wenn du bei Rot rüber gehst, statt bei Grün. Wer hat die Schuld? Ist es moralisch? Es ist so. Und mehr gibt es da nicht drüber zu sagen. Also, wenn wir Ergebnisse haben wollen, wenn wir Freude haben wollen, wenn wir Frieden, wenn wir all das haben wollen, wofür Jesus steht, dann müssen wir tun, was Jesus sagt. da kommen wir nicht drum rum. Und dann passierten das noch alle möglichen anderen Sachen. Ne? Also dann haben die Leute gesagt, Mensch, du, bei euch ist das so ruhig geworden mit meiner Frau und nicht mit Freundin und so nicht. Also ihr seid zufrieden. Früher hat man immer über so zwei Straßen weitergehört. Ne? Und also was ist was los? Ist was Schlimmes passiert? Ne? Und so, naja, wir haben uns bekehrt. Ja, ist das was Schlimmes? Ne? Nein, ist okay, ist so, das Jesus und so. Ne? Ach so. Und dann wurde das irgendwie immer so, merkte man, überall kam Frieden rein. Es wurde alles irgendwie so fröhlich. So, ne? Diese im AOK Callcenter, als sie dann da wieder reinkamen, da mit dem Wecker, was ich vorhin erzählte, das Beispiel, sage ich, in 3-4 Wochen musst du mir mal erzählen, was draus geworden ist. Und es war auch so ein Alarmding, ne? Also so alle 10 Minuten brrrr und so, ne? Und das im Großraumbüro in einem Callcenter. Und dann kam sie wieder, sie hat das tatsächlich gemacht. Erstaunlich, ne? Und sie hat ganz typischerweise Folgendes erzählt. Sie hat gesagt, als ich da reinkam, da haben die gesagt, was willst du denn jetzt schon wieder? Und dann noch mit so einem Wecker. Das, ne? Dann sage ich, das ist meine Therapie. Und da die alle so ein bisschen schlechtes Gewissen hatten, haben die gesagt, Und nach 3-4 Wochen haben die gesagt, du kommst hier nur noch mit Wecker rein. Das ist ja ganz komisch, dieser Wecker. Immer wenn das Ding klingelt, kriegen wir alle so gute Laune. Wir werden so fröhlich. Das ist was ganz Eigenartiges. Ja. Halleluja. Das kommt daher, weil Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Ist so. Systemimmanent. Wenn Jesus da ist, kommt Freude auf. Wenn Jesus nicht da ist, ist das nicht so gut mit der Freude. Manche sagen, das gibt Schmerzen, Arne, die kannst du dir nicht vorstellen, da kannst du nicht mehr anbeten. Ich bin so tief am Boden, da kannst du nicht mehr anbeten. Ich sage, es gibt Schmerzen, die kannst du nur noch in der Anbetung ertragen. Genau andersrum. Da erinnere ich mich doch, manche kennen das ja, an meinen Zahnarzt. Wenn der also so und ja, Jesus, oh, du bist der Herr, oh, Jesus, mach was, salbe diesen Mann, diesen Stuhl, diesen Bohrer, oh, Jesus, oh, und da kurz vor der Nebenhöhle da oben, und ich, oh, Jesus, oh, du bist der Schatz, der König, der Könige, oh, Jesus, du bist größer, ich weiß, du hast jetzt nicht, und ich habe geschrien, und ich habe geschrien, und ich habe geschrien. Wisst ihr, was seitdem passiert ist? Er bohrt nicht mehr. Wisst ihr warum? Weil der Teufel mag keine Anbetung. Und die Schmerzen waren so groß und die Anbetung war noch größer und dann musste er raus. Probiert das mal beim Zahnarzt, das nächste Mal. Ich kenne einen Zahnarzt, der ist gläubig. Bis zu 2-3 Personen pro Tag bekehren sich bei dem im Zahnarztstuhl, ne? Also nicht Bohrer oder Leben. In Oldenburg, das ist so in der Nähe von Hamburg, da so nordwestlich, so Richtung Holland. Der sagt, ohne Bekehrung bringt das einfach das Bohren keinen Spaß. Na? Der ist so nicht weit von einem Friseur in Essen. Er sagt, also bis zu 6 seiner Kundinnen pro Tag bekehren sich beim Haare schneiden. Er sagt, nicht Glatze oder, ne, Jesus. Ja, okay, ich gebe schon freiwillig mein Leben Jesus. Manche wissen ja nicht, also manche fühlen sich da so leicht unter Druck gesetzt, ne, immer mit diesem Jesus, ne, und so. Aber die Wahrheit ist, es gibt diesen Jesus wirklich. Und tatsächlich muss man sagen, die verbindliche, die persönliche Beziehung mit Jesus Christus ist heilsentscheidend. Oh ja, das ist sie. Es ist ein Vertrag mit der unsichtbaren Welt. Und deswegen, einmal in seinem Leben sollte man das festgemacht haben, sollte man sein Leben Jesus übergeben haben. Das muss man nicht jede Woche wieder machen, aber einmal in seinem Leben absolut. Das kann ich aus Erfahrung sagen, weil das geht auch mit der Gegenseite. Da haben wir auch eine Familie gehabt, naja, gut, also lassen wir das mal lieber, also eine ganze Schulklasse, die haben auch keine Ahnung gehabt, die haben es auch nicht geglaubt, die haben überhaupt gar nichts geglaubt, aber sie haben es gemacht. Und danach waren nur Katastrophen. Bei Jesus, du musst nichts glauben. Es ist nicht eine Frage von Erkenntnis, das ist wichtig zu wissen. Sonst, wo willst du den Grad der Erkenntnis eigentlich festmachen, ab wann du Jesus dein Leben geben darfst? Da gibt es ja keine klaren Definitionen. Nein, die Wahrheit ist, es ist überhaupt nicht erkenntnisabhängig, sondern in dem Moment, wo ich diesen Vertrag geschlossen habe mit Jesus, das ist die gute Seite, passieren andere Dinge. Oder in der heutigen Sprache, man erweitert einfach die Administratorbereiche von Jesus auf der Festplatte. Das ist gut für die menschliche Festplatte. Man verbringt die Ewigkeit oben. Weil Jesus sagt, nur mit mir kommt er da oben an. Ist noch die Frage, ob das stimmt. Mal angenommen, das wäre so. Das ist so schön entspannend. Adieu, Dalai Lama, Buddhismus, Islam, sonst was. Brauchst dich nicht mehr mit beschäftigen. Ist das nicht genial? Ja, ist wirklich sehr angenehm. Wenn die Moslems da zu mir kommen, nicht, und sagen, ja, und so, wir wollen also, dass sie für uns beten, wir haben gehört, also sie beten, und dann werden sie gesund, und sagen, ja, also Jesus Christus halt, ja, ist klar. Mhm. Jesus Christus, ja, Jesus Christus ist unser Arzt, ja, ich weiß, Jesus Christus ist unser Arzt. Mhm. Deswegen ist es gut, wenn man Jesus Christus sein Leben gibt, ja, das glaube ich sofort, ja. Mhm. Dann geben sie ihr Leben Jesus. Und dann weiß ich, dass Jesus jetzt in ihnen ist. Und dann verändern sie sich. Als ich das Schild christlich bei mir über das Diabeteszentrum hing, weil irgendeiner, der die Schilder hier stellt, das unbedingt meinte, ich sollte das machen, weil ich so viel bete und so viel Seelsorge mache, sage ich dann, wenn ich das hinhänge, dann kommen die Moslems doch gar nicht mehr. Na, also die denken, die sagt, mach das. Na, da habe ich es gemacht halt. Und als ich das, kaum hatte ich das hängen, kamen die Moslems clanweise, Familienverbände. Ich sage, was wollt ihr denn alle hier? Ich denke, ihr mögt uns nicht. Dann sagte er, Herr Elsen, das ist völlig falsch. Ein gläubiger Arzt ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Ich sage, ach ja, stimmt eigentlich auch wieder. Ne? Und so gesehen. Und dann sagen, ja, wir, bei uns weiß jedes Kind, dass es ohne Gott nicht geht. Aber bei den Christen, die tun ja alle nur so, die beten ja noch nicht mal. Also ich meine, die gehen nicht in die Kirchen sind leer. Also wir wissen ja, dass sie alle nur so tun. So, ne? Also, aber ein gläubiger Arzt, wir haben doch alle denselben Gott. Oh, das ist interessant. Dann komm mal rein. Ne? Komm mal erstmal. Ich habe gesagt, viel Zeit zum Schnacken haben wir nicht. Ich bete jetzt einfach mal für dich. Was hältst du davon im Namen von Jesus Christus, ob Jesus nun der Sohn Gottes ist oder nicht? Ist ja immer die Gretchenfrage. Sag doch, ich kann es machen. Und dann kommen sie wieder und sagen, du, das ist ganz komisch, ich habe von Jesus geträumt. Der ist mir erschienen im Traum und der sagt, er ist wirklich der Sohn Gottes. Und der eine oder andere hat dann schon gesagt, ja, kann ich mein Leben da Jesus geben? Ich sage, du kannst auch machen. Ist okay, oder? Freiwillig. Ja, das ist wirklich ganz erstaunlich. Ich habe noch in 10 Jahren keinen einzigen gesehen, der gesagt hat, du, ich habe von Jesus geträumt. Und der hat gesagt, nur, dass du Bescheid weißt, ich bin natürlich nicht der Sohn Gottes. Hat noch keiner gesagt. Wie auch, ne? Wo es doch ist. Den gibt es jetzt hier.